Talk, der Pro Wrestling Podcast.
Ja, hallo und herzlich willkommen zu Headlock, dem Pro Wrestling Podcast, und herzlich willkommen zur zweiten Ausgabe der sagenumwobenen Ausgabe 200. Ja, wer die letzte Ausgabe hier an Bord gewesen ist, der hat schon festgestellt, wir haben uns ein bisschen verschätzt, wir haben eure Motivation unterschätzt, uns Fragen einzuschicken, und unsere Geschwindigkeit vielleicht auch etwas überschätzt. Egal wie, in der letzten Ausgabe, da waren der Shaggy, der Ulrich und meine Wenigkeit Olaf Bleich, euer Host, am Mikrofon. Diese Ausgabe übernehmen Kai, Chris und David hier das Ruder. Also freut euch auf reichlich Fragen, die beantwortet werden über All Elite Wrestling, über Super Showdown, über The Rock, über ich weiß nicht was. Ganz, ganz viele Fragen. Gut über zwei Stunden geht's hier. Am Ende übernehmen der gute Shaggy und ich nochmal das Ruder und beantworten noch ein paar Fragen, die übrig geblieben sind, weil so viele reingekommen sind. In dem Sinne, viel Spaß bei der 250 und bei den drei Jungs hier, bei den drei Chaoten.
Hallo und herzlich willkommen zur cooleren Gruppe. Die, sagen wir mal ganz nett, Kellerkind-Gruppe ist vorbei. Jetzt kommen die coolen, so ein bisschen die, die irgendwie dann hinter der Turnhalle rauchen, also David, oder hinten im Bus mit lautem Handy Musik hören. Klingt auch ein bisschen wie die Assi-Gruppe, aber ich finde, dazu passen auch die beiden Leute, die hier bei mir sind. Zum einen Christian Dörre von PC Games und David Kloß, Portalleiter von MannTV, dem Online-Magazin für Männer. Hallo.
Hallo.
Kuss auf die Augen. Genau. Ach super, David startet direkt durch.
Richtiger Ehrenmann.
Richtiger Ehrenmann.
Ich würde die andere Gruppe übrigens nicht als Kellerkinder bezeichnen, das war eher die Altherrengruppe, oder?
Ja, eher so die langweiligen Seriösen, und wir sind halt die coolen Asozialen.
Die jungen Wilden.
Ja, jung nicht ganz, aber die Wilden vielleicht noch.
Ja, wenn wir den Altersschnitt nehmen, dann ziehe ich den gut runter, von daher können wir uns als die jungen Wilden bezeichnen.
Ja.
Also die so mit der Kippe hinterm Ohr, mit der Lederjacke. Da sehe ich uns.
Wir sind die DX von Headlock.
Aber die aber nicht so diese Altherren-DX, sondern
nein, eher die Jungen.
Die auch nochmal irgendwie so, wo nochmal Brüste gezeigt, wo nochmal geflasht wurde im TV. Diese, da sehe ich uns.
Ja, die erste Generation.
Genau, First Gen. Aber ich würde sagen, wir starten direkt mal mit der ersten Frage.
Hast du gehört, Chris, die anderen haben Brüste gesagt.
Ja, ich weiß, deshalb war ich auch kurz abgelenkt.
Entschuldigung. Das Möpsehorn, lass mich raten.
Möpse.
Das kann man als Synchron benutzen, das war super synchron bei mir. Okay, der Oliver fragt über Facebook und Patreon, bezogen auf das Match zwischen Cena und JBL, was wir als Match of the Week hatten. Blut bei WWE, ja oder nein? Dieses spezielle I-Quit-Match hätte Blut vielleicht nicht gebraucht. Da hätte man noch konsequent ein Bein attackieren können und am Ende mit einem Beinhaltegriff gewinnen können. Aber Matches wie Steel Cage, Hell in a Cell, Elimination Chamber und so weiter sind für mich gänzlich ohne Blut unrealistisch. Es muss nicht bei jedem Pay-Per-View Blut fließen und auch nicht immer in der Intensität wie dieses Match of the Week oder wie bei Cody gegen Dustin von AEW. Aber zu bestimmten Matches gehört Blut als Stilmittel der Inszenierung für mich dazu. Wie seht ihr das? Chris. Ich glaube, habt ihr beide das Match of the Week gemacht? Ich weiß es gar nicht. Mit Olaf zusammen, oder?
Es hat nur Olaf und ich.
Genau.
Ah, okay, gut, dann frage ich doch dich als Ersten.
Ich sehe es sehr ähnlich wie Oliver. Es muss nicht bei jedem Stipulation-Match oder jedem Pay-Per-View irgendein Blut-Match dabei sein, aber bei manchen Matches oder eben auch Matches aufgebaut auf gewissen Stories, da ergibt es einfach Sinn für die Dramaturgie, dass da Blut fließt, oder einfach auch die Story in einem Match selbst, auch wenn das jetzt keine große Story hat, je nachdem, was da erzählt wird, da ist Blut als Stilmittel halt schon passend und ja, gut, so brutal, wie sich das jetzt anhört, aber ja, wenn man es nicht übertreibt, dann passt das schon.
Ja, ich glaube auch, dass irgendwann war so dieser Punkt, wo du gesagt hast, jetzt bluten alle immer in jedem Match, aber ganz grundlegend ist irgendwie Blut auch einfach nur ein weiteres Stilmittel, womit du auch meiner Meinung nach Charaktere sehr gut overbringen kannst. Also so, es gibt ja diese typischen Babyfaces, die immer weiter kämpfen, immer weiter kämpfen, immer weiter kämpfen, und wenn du dann irgendwie so ein Babyface was das Gesicht voller Blut hat, dann ist dieser Fighting Spirit, der wird dann nochmal viel krasser dargestellt. Genauso wie ein Heel, der dann seinen Fessgegner zum Bluten bringt, auch nochmal einen Tacken asozialer und irgendwie böser wirkt.
Ja, so wie in dem Match of the Week, wo JBL dann noch mit dem Mikro auf den blutenden Kopf einschlägt, oder wo du es gerade sagst, einfach das Babyface, das nicht aufgeben will. Das Submission-Match von Bret Hart gegen Steve Austin,
Ja, genau, zum Beispiel.
Ohne das Blut bei Austin hätte das noch weniger gewirkt.
Ja, David?
David mag generell Blut. Nein, man muss es einfach so sehen. Ich finde es halt, in der PG-Era ist das ein Widerspruch in sich, weil du stellst im Grunde genommen, in Anführungszeichen, einen Kampfsport dar. Es wird halt davon geredet, von wegen, ja, ich verprügel dich, ich schick dich in die Hölle, ich reiß dir den Hintern auf, was auch immer noch. Aber dann wird halt da gedrosselt. Und das finde ich halt komisch. Ich finde halt schon, dass es muss doch nicht in jedem Match sein, aber gerade gegen Ende einer Fehde, wenn es halt eine besondere Stipulation bekommt, etwa Hell in a Cell oder Elimination Chamber, ist auch für mich ein Ort, wo Blut schon mal fließen kann, dann finde ich das passend, das kann man unterstreichen. Ich finde aber auch, besonders bei Extreme Rules Matches heutzutage, das sehr schwierig, weil das war für mich immer so, okay, Extreme Rules, der Name war Programm, das waren die extremsten Regeln. Also war das auch immer das extremste Match und da gab es halt nicht nur Kendo-Stick, sondern da ging es halt richtig zur Sache und da finde ich zum Beispiel, stört das mich am meisten, dass das Blut fehlt, weil das meistens am Ende einer Fehde ist oder in einer Fehde, die sehr aufgebauscht ist. Und ich finde, das kann halt unterstreichen. Ich muss jetzt nicht unbedingt einen Blade-Job sehen, sondergleichen. Aber jetzt zum Beispiel Cody gegen Dustin Rhodes. Das mit dem Blut, das war halt schon übertrieben, aber das hat das Ganze so intensiver nochmal unterstrichen und gemacht auch. Ja, und dann ist es halt eine Frage, ob es der Wrestler will. Ich würde es halt wirklich auch so machen, dass es bestimmt Wrestler gibt bei der WWE, die das zum Beispiel gerne machen würden, aber nicht dürfen. Und da ist es halt schade, wenn Wrestler für sich entscheidet, ja, ich würde es gerne machen. Ich finde das absolut passend, diesem Match. Ja, warum nicht? Ich muss es halt nicht dauernd sehen, aber ich finde das halt als so ein Höhepunkt sehr geeignet.
Ja, aber auch nicht nur irgendwie Extreme Rules Matches, sondern auch, was du gerade genannt hast, gerade Hell in a Cell Matches. Zum Beispiel ein Match jetzt aus der jüngeren Vergangenheit, was auch sehr, also was schon extrem Hard-Hitting war zum Beispiel New Day gegen die Usos. Ja. Und da haben die sich ja auch die Dinger um die Ohren gekloppt, also mit Kendo-Sticks und drauf und also mit allen möglichen Sachen. Und wenn der jetzt da zum Beispiel ein Xavier Woods oder sowas geblutet hätte, ich glaube, das hätte das Match auf die nächste Ebene gehoben. Also dieses, du musst es nicht immer machen, aber jetzt in der Situation hätte es auch gepasst.
Ja, es hat nochmal ein bisschen das emotionalisiert für den Zuschauer auch. Das wäre einfach nochmal dieses letzten Funken, wo du denkst, oh nein, oh, der Face blutet. Nein, komm, du schaffst es. Und einfach diesen Mitfiebern und auch dieses Unterstreichen, dass diese Fehde halt jetzt nicht eine von vielen ist, sondern halt, das kannst du nur bei einer besonderen Fehde machen, finde ich. Da passt es dann aber auch richtig. Und ja, ich vermisse es. Also das ist halt so ein Ding bei PG, wo ich immer das Gefühl habe, wenn die gerade kämpfen, eigentlich wollen die wahrscheinlich was anderes, aber die kämpfen irgendwie mit angezogener Handbremse.
Eine andere, also noch eine Sache zum Blut ist, weil ich jetzt letztens mit Olaf das erste Moxley-Match gesehen habe gegen Juice Robinson. Es gibt ja einmal dieses, okay, die Bladen, so wie Ric Flair, oder also wie dieses typische, die schneiden sich halt irgendwann an der Stirn auf und bluten dann. Oder wie es auch mal Brock Lesnar gemacht hat bei Randy Orton, wo dann wirklich gezielt mit Schlägen jemand gebastelt wird, also wo dann wirklich jemand gezielt mit Schlägen aufgehauen wird. Und das hat auch ein Ambrose jetzt bei Juice Robinson gemacht, da wurde dann irgendwie über die Augenbraue reingebissen und dann mehrfach wirklich mit der Faust dagegen geschlagen, um gezielt irgendwie diese Stelle zum Aufplatzen zu bringen. Das, also da bin ich aber dann eher ein Fan von Bladen, oder macht ihr da keinen Unterschied, Chris?
Ja, ja doch, sehe ich so wie du, Kai.
David?
Ich sehe da einen Riesenunterschied, weil ein Blade ist kontrolliert für mich. Da weißt du genau, okay, der Schnitt ist so und so tief, also der ist halt eh nur oberflächlich und da reißt halt nichts tiefer auf oder sonst was. Und wenn du dann halt siehst, genau wie Goldberg, der da gegen den Rindpfosten knallt, das kannst du ja nicht kontrollieren. Du weißt ja nicht genau, wie groß wird es der Cut sein. Und das finde ich dann halt wiederum nicht so gut, vor allen Dingen, weil es halt eine richtige Verletzung ist. Ich finde halt Bladen, jeder kennt es ja mal, wenn man sich so leicht mal geschnitten hat, ja, das ist, nach einer Stunde ist es weg. Also das juckt dich noch nicht mal. Ich glaube halt, wenn du jemanden etwa mit dem Ellbogen richtig zum Bluten kriegst, das merkst du dann schon eher. Und das ist auch die Gefahr, halt beispielsweise eine Gehirnerschütterung oder sonst was. Und das muss halt nicht sein.
Ja, sehe ich genauso. Okay, kommen wir jetzt zum nächsten oder zu einem Fragenblock, zu einem Themenblock, der gerade mir persönlich sehr gefällt. Ich weiß gar nicht, wie eure Meinung dazu ist. Und zwar zu einem 24-7-Belt. Da fragt der Norman auf Facebook, bin ich der Einzige, der es dämlich findet, dass R-Truth jede Woche mit seinem Titel nur in die Arenen von SmackDown und Raw ist, um wieder mit dem Titel rauszukommen? Warum ist er denn überhaupt vor Ort? Diese Logiklücke stört mich total.
Schwieriges Thema, weil ich bin einfach ein Verfechter auch bei Filmen. Ich habe ein Riesenproblem, wenn ganz krasse Logikfehler dabei sind oder Logiklücken. Also ich würde es halt eher Logikfehler erweisen, weil wenn du halt den Titel hast, dann versuchst du ja in diesem Falle den wirklich irgendwie zu verteidigen und jede Gefahr zu vermeiden. Also beispielsweise, indem du dich halt versteckst oder sonst was. Ich würde das dann halt eher wirklich als Story machen, dass der halt gezwungen wird aufzutreten und dadurch halt in den Zwickmühlen kommt. Aber ich glaube, der Titel ist so wenig wert, dass das kaum jemand auffallen dürfte. Aber ja, ich würde es auch anders bucken.
Chris?
Ja, ich denke mal, er ist halt einfach da, weil er da sein muss. Er ist da halt angestellt. Und als Titelträger muss er irgendwie auftauchen. Und ja, von daher sehe ich jetzt nicht, dass das ein riesen Logikloch ist oder so. Das ist halt einfach sehr schlampig erzählt und dargestellt. Aber erwartet man heutzutage mehr.
Also ich sehe das übrigens genauso. Also das ist für mich auch keine Logiklücke. Also wie gesagt, ich bin da bei dir. Also für mich ist es auch irgendwie keine wirkliche Logiklücke. Weil wie du gesagt hast, er ist angestellt. Der muss da sein. Und im Endeffekt versucht er sich auch zu verstecken. Also so, meine Güte. Es ist halt auch irgendwie nur der 24-7-Bild. Das ist einfach da, um Spaß zu machen. Deswegen finde ich es gar nicht so schlimm. Eine andere Frage zum 24-7-Bild kommt von Daniel per Instagram. Und zwar, der 24-7-Titel hat sich doch unterhaltsam entwickelt. Was bei der Ankündigung zum Championship hängen geblieben ist, Fordy sprach auch davon, dass Legends um den Titel antreten können. Wie fändet ihr das? Ich persönlich würde es feiern, wenn R-Truth beim Besuch eines Musikfestivals auf die Headbangers trifft. Er im Finanzamt von IRS oder im Urlaub auf dem Lande von Henry Goodwin attackiert würde. Warum sich nicht in diese Richtung bewegen? Chris?
Fände ich jetzt auch nicht so schlecht. Also da kann man sicherlich einige coole Comedy-Segmente draus machen und mehr ist der Belt ja eh nicht. Von daher, ja klar. Warum nicht?
Ich sehe das auch so. Du jedes Potenzial, was du hast, solltest du einfach nutzen. Und natürlich brauchst du es nicht, dass irgendwie ein Legend das Ding zwei Wochen, drei Wochen hält. Sondern genau. Der ist gerade da und da unterwegs und trifft auf den. So. Also so ein bisschen wie dieser Supermarkt-Brawl, den Mabuka T und Steve Austin hatten.
Ja, generell einfach. Du kannst es ja bei dem Titel auch super machen. Irgendwie eine Legende gewinnt den Titel und innerhalb der Sendung verliert die Legende den sofort wieder. Aber da hattest du halt diesen Feel-Good-Moment, diese, ey, cool, den kenne ich doch. Und das war's aber. Ich würde es auf jeden Fall, also ich finde die Ideen halt cool mit dem Musikfestival und Finanzamt. Ich möchte auch unbedingt irgendwie Sachen sehen wie mit dem einen Video, was wir in der Gruppe geteilt haben, mit diesem Schwimmbad-Dingsbums.
Ja, das war geil.
Sowas will ich halt sehen. Also so wie früher in diesem Kindergarten, Spielplatz und Co. Oder was weiß ich, Artus ist gerade in der Freizeit am Grillen und dann kommen sie da angelaufen. Einfach mit dem Titel wirklich pure Anarchie, Ausleben und Kreativität. Das finde ich halt super.
Ich finde, das haben sie auch bisher schon gut gemacht, wenn du jetzt irgendwie dran denkst, dass ein R-Truth am Flughafen gepinnt wurde, dass ein Jinder Mahal im Flugzeug gepinnt wurde, irgendwie auf dem Golfplatz. Und das geht ja in diese Anarchie-Richtung. Von daher mag ich das.
Ja, also ich sag mal, das ist eh nicht das Problem bei der WWE aktuell. Der Titel ist schon noch unterhaltsam.
Genau, da gibt's andere Sachen. Kommen wir mal so in Richtung Chris-Gebiet. Ich würde es mal als Chris-Gebiet bezeichnen. Und zwar zum Themenblock AEW. Da fragt nämlich der Michael per Facebook, wird All Elite Wrestling einen längeren Atem haben als die WCW? Was passiert mit der Halle in Chicago, wenn wirklich CM Punk auftritt? Chris?
Ja, ob sie einen längeren Atem haben werden, ich glaube, das kann man noch überhaupt nicht irgendwie absehen. Also ja, klar, sie haben den Khan im Rücken als Geldgeber. Der ist sehr, sehr reich. Der ist reicher als McMahon und der kann das natürlich so lange tragen, wie er will wahrscheinlich. Aber der will halt auch gewisse Resultate haben. Und AEW muss halt auch mit dem Produkt weiterhin abliefern. Und solange es keine TV-Shows gibt, wo du wirklich erkennen kannst, was macht dieses Produkt aus, außer eben attraktives, gutes Wrestling, da kann man da noch nicht wirklich drauf antworten, meiner Meinung nach. Man muss denen einfach mal ein bisschen Zeit geben und dann so ein halbes Jahr nach Start der TV-Shows kann man vielleicht sagen, okay, wie wird sich AEW entwickeln? Und zu CM Punk, ja, sollte er auftauchen, wird er wahrscheinlich halt das Dach von der Halle fliegen, aber er wird nicht auftauchen. Deshalb brauchen wir da gar nicht groß drüber reden. Knickknack.
Oh Mann, der Arme. Mach doch auch nicht unsere aller Hoffnung kaputt. Also hier zu dem...
Das ist mein richtiges Gebiet. Traumzerstörer. Ja,
genau. Dream Crusher.
Der Pennywise von Headlock, danke.
Genau. Na, aber ich, also gerade was diese Weeklies angeht, oder eher gesagt, was diese Sache angeht, wie lange wird AEW da sein? Ist das Konkurrenz? Blablabla. Das steht und fällt da wirklich mit den Weeklies. Also ja, natürlich, die haben jetzt unnormalen Andrang auf Tickets gehabt, was wirklich also wirklich krass ist. Ich glaube, der höchste Antrag, den jemals ein Wrestling-Event sogar hatte, wenn ich mich nicht täusche.
Yep.
Aber es steht und fällt wirklich mit den Weeklies. Wenn sie jetzt irgendwie es nicht hinbekommen, vernünftige Stories zu schreiben über mehrere Monate und wöchentlich abzuliefern, dann ist es dann vielleicht doch auch einfach nur eine Indie-Company. Also dann ist es ähnlich wie eine Indie-Company, die dann geiles Wrestling zeigen, geile Matches, aber so in diesem wirklichen Produktionszyklus sich auch nicht zurechtfinden. Und was die Sache mit Punk angeht, nur ganz kurz, ich habe sogar auch auf das Kommentar geantwortet, einfach geschrieben, dann ist da ordentlich Party in der Bude. Und ja, also genauso wäre es, ich würde einfach sehr, sehr viel, viel ausrasten.
Ich glaube, die würden die Halle einfach in Schutt und Asche legen, wenn er, wenn er auftreten ja. würde. Nee, das wäre halt ein Impact sondergleichen, auch halt für All Elite Wrestling einfach auch ein Ding, was die in die Main-Presse reinbringen würde. Und das ja. ist halt schon nicht so verkehrt. Was den langen Atem angeht, da ist es, glaube ich, so wie bei jedem Projekt. Anfangs ist eh die Hochphase, alle top motiviert und alles ist so neu und du bist so kreativ. Interessant wird es einfach sein, in dem Moment, wenn dann halt der Alltag kommt. Also ich glaube noch nicht mal, ich würde es noch nicht mal nach einem halben Jahr machen, sondern einfach so nach einem Jahr, wenn zum Beispiel im Roster, was normal ist, die ersten frustriert sind und dann sagen, habe ich mir doch anders vorgestellt oder jetzt die ersten Differenzen auftauchen. Das wird dann spannend. Was halt All Elite Wrestling gut gemacht hat, ist halt, die haben anscheinend einen richtig guten TV-Deal, wo die vom finanziellen Risiko her sehr, sehr gut abgesichert sind. Das ist schon mal dem Bereich, würde ich halt sagen, finanziell dürften die einen langen Atem haben, beziehungsweise sind halt klüger aufgestellt als WCW, weil WCW hat halt Geld verpulvert, indem sie halt auch beim Pay-Per-View nicht das rausgehaut haben, um Geld zu verdienen, sondern halt bei den Weeklies, um Ratings zu haben. Und AEW macht es halt so, dass sie halt wirklich mit den Pay-Per-Views Geld, gutes Geld verdienen, gerade, zumindest am Anfangszeit, und bei den Weeklies kein finanzielles Risiko haben. Das ist schon mal, zumindest finanziell gesehen, eine sehr gute Basis.
Ja, die sind halt wirtschaftlich gut aufgestellt, ne?
Ja.
Zumindest so von dem, was man jetzt mitbekommt von außen.
Also der Deal ist halt super, dass die Produktionskosten der Sender trägt, beziehungsweise das Equipment da zur Verfügung stellt. Das ist schon eine Hausnummer.
Ja. Apropos natürlich AEW in Chicago. Wir haben jetzt ja, im Ende August ist es, glaube ich, All Out. Und dazu fragt dann der Chief Booker, wen seht ihr als ersten AEW-Champion und wie könnte es dann mit dem Titel weitergehen? Denn bei All Out haben wir ja den Sieger der Casino Battle Royale, Hangman Page, der auf Chris Jericho trifft, um den vakanten AEW-Championship. David?
Ich glaube, dass zuerst mal Chris Jericho das Ding kriegt. Ich glaube auch nicht, dass Chris Jericho halt lange bei AEW großartig aktiv sein wird, sondern dass es jetzt erstmal auch für Publicity ist und halt um dem Titel eine gewisse Wertigkeit zu geben. Wie es dann weitergeht, das weiß ich nicht. Dazu kenne ich auch die Wrestler-Namen übrigens zu wenig. Aber ich glaube halt wirklich, dass anfangs jetzt Chris Jericho als halt großer Name das Ding erstmal führen wird und dann abgeben und dann geht es halt da erst richtig los.
Ja, das ist, also ich sehe das ähnlich. Denn, also meiner Meinung nach, ich weiß nicht, wie ihr das seht, sind jetzt auch die Jericho-Matches, die sind alle noch ansehnlich und klar, die kriegen auch irgendwie von dem Dave Meltzer keine Ahnung wie viele Sterne. Aber du merkst schon, dass ein Jericho älter geworden ist. Und bei einem Kenny Omega, dann konntest du Sachen gut mit dieser No-DQ-Sache kaschieren. Aber jetzt so ein ganz normales 20-Minuten-Match, das macht er auch noch. Und der ist auch wirklich nicht schlecht. Aber also das muss ich jetzt auch nicht dauerhaft sehen. So dieses, weil er dann doch irgendwie schon ein bisschen in die Jahre gekommen ist. Aber es macht eben Sinn, den Titel zu geben, der dann so als arroganter Heel da ist. So, ja, ich bin Jericho, ich bin ja der Star. Und ihr könnt ja alle nix, ihr müsst mir alle danken. Von daher sehe ich auch irgendwie Jericho als logischen Schritt.
Ich sehe das sehr ähnlich. Jericho wird das Ding gewinnen. Hangman Page ist cool und hat eine strahlende Zukunft vor sich, aber den musst du halt dem breiten Publikum auch erstmal irgendwie bekannt machen. Da ist zu wenig Story hinter. Der wird irgendwann auf jeden Fall Champion werden, weil er hat halt ein Riesentalent, aber er wird sich erstmal Chris Jericho geschlagen geben müssen. Der verleiht diesem neuen Belt ein bisschen Prestige. Und dann hast du halt für Jericho mehrere Gegner, gegen die es gehen könnte. Du kannst ohne Probleme Omega, Moxley oder Cody eigentlich in Main Event gegen ihn stellen um den Gürtel. Hast mehrere Contender, wahrscheinlich auch noch welche, die mir jetzt nicht einfallen. Von daher hast du da jetzt nicht so das große Problem. Ich hoffe nur einfach, dass es nicht Moxley gegen Jericho wird. Denn wenn wir uns an die Dean Ambrose-Jericho-Matches erinnern von vor ein paar Jahren, das war grauenhaft.
Willst du etwa sagen, Ambrose Asylum war nicht gut?
Genau das.
Bei der nächsten Frage, da müsst ihr mir helfen, weil ich bin mir gar nicht sicher, denn der Bernd fragt per Facebook, wird es eine Art Monday Night War mit AEW geben?
Ich glaube, wir können es ja anders herangehen. Wird es in der Zukunft vielleicht oder irgendwann mal Monday Night War geben? Und ich glaube, das hängt zum Beispiel davon ab, wie AEW in den Weeklies ankommt. Wenn die Ratings da stimmen sollten und du halt merkst, dass du kannst ja gut analysieren, woher kommen deine Zuschauer. Und wenn du merkst, diese Zuschauer sind primär halt frustrierte WWE-Kunden, wer weiß, ob es dann nicht wirklich in ein, zwei Jahren dann halt irgendwie die Entscheidung gibt, okay, komm, jetzt treten wir wirklich 1:1 an, weil das ist unsere dicke Chance, unser Momentum, wie bei FIFA ein bisschen. Ich würde mich mega freuen. Ich gebe zu, ich kann mir schon denken, Olaf würde wahrscheinlich sagen, so nein, auf keinen Fall sollte es nicht geben, aber vielleicht ich als Nostalgiker wünsche mir nochmal ein Monday Night War, weil das einfach, das war so bombastisch fürs Wrestling einfach, weil wenn du zwei Konkurrenzprodukte zeitgleich hast, dann hast du eine Situation, die halt ganz anders ist. Dann hast du halt wirklich etwas, was ein großes Interesse auf sich ziehen kann, weil plötzlich eine Competition da ist, die es halt in der Form nur auf die Art geben kann. Also ich hätte da richtig Bock drauf.
Also ich bin erstmal ganz grundlegend froh, dass wir nämlich Competition haben, unabhängig vom Sendeplatz. Weil das ist ja immer so, wenn es dann ein Konkurrenzprodukt gibt, was dann vielleicht noch Fans von dir irgendwie abfischt oder sowas. Also weil du dann wirklich sagen kannst, das wird vielleicht etwas Neueres Mainstream-Wrestling ins TV bringen. So, du hast dann eben, also klar, du hast irgendwo Impact, was mal irgendwo, keine Ahnung, ist wie bei uns, dann läuft man auf Vox, dann läuft man irgendwie auf 3, sondern auf Bibel-TV oder so, einfach nur, weil die einen TV-Deal da bekommen. Aber AEW könnte sich dann wirklich irgendwie etablieren. Und dann sagen die Leute, ach nee, dann gucke ich jetzt nicht irgendwie Raw oder SmackDown, sondern gucke ich mal das andere Wrestling jetzt im TV.
Kann ich da kurz was einwerfen, bevor Chris dann ist?
Ja.
Die Situation gerade erinnert mich so extrem krass als an den Moment, bevor der Monday Night War war, weil da war es eigentlich auch WWE bzw. WWF. Ja, die Ratings waren es halt okay, war jetzt nicht so katastrophal, aber ging halt so zurück. Man hat halt aber trotzdem ja Dienst nach Vorschrift gemacht. Man stagnierte im Grunde genommen und genau diese Stagnation frustrierte die Leute und plötzlich kam daraus durch einen Konkurrenten heraus, dass ja die Leute eigentlich schon interessiert waren, aber halt frustriert. Und dann haben sie umgeschaltet und dann kamen sie plötzlich dahin und dann hat man das Programm geändert und ich glaube halt, oder meine Hoffnung ist vielleicht, weshalb ich mir das wünsche, dass es nochmal Monday Night War gibt, dass WWE aus ihrer Komfortzone rauskommen müssen.
Ja. Also ein bisschen wie wenn du Auto fährst und Radio hörst. So, ah, okay, 1 live, ja, Lied ist gerade kacke, gehe ich mal auf WDR 2. Ah, passt gerade nicht, gehe ich mal aufs Lokalradio.
Ja, oder du machst natürlich so wie auch, wenn ich einen guten Rocksender, aber sonst, ja, aber stimmt.
Ja, ich glaube einfach Spotify wie normale Leute.
Durch Competition musst du dein eigenes Produkt überdenken und selbstkritischer handeln. Und momentan habe ich einfach das Gefühl, dass bei WWE, genau wie halt damals in den 90ern, diese Zufriedenheit da ist von wegen, ja, wir haben ja jetzt unser Ding, unser Status Quo, den halten wir mal. Der ist ja wohl bekannt und der hat ja immer funktioniert. Warum sollten wir jetzt daran was ändern?
Ja, genau. Chris, wie siehst du das?
Die Competition kann es auch so geben, ohne dass es auch an einem Montag läuft. Ich halte nämlich einen weiteren Monday Night War für ziemlich ein Kokolores. Das ist einfach, es ergibt eigentlich keinen Sinn. Wenn du einen Sendeplatz hast, wo es gut läuft und du gehst in Konkurrenz, verlierst du erstmal. Gerade zu einem Produkt, was seit Ewigkeiten auf diesem Platz ist. Das musst du erstmal abfangen. Und es ist halt, heutzutage haben sich die Fernsehgewohnheiten einfach auch komplett geändert zu damals. Du hast ja nicht einfach, dass du dann auf einen anderen Sender schaltest, sondern dann sagst du, oh ja, keine Ahnung, Raw ist kacke, mach jetzt Netflix an oder schau mir auf dem Network irgendwas anderes an. Das hast du noch dazu. Dann hast du, was halt in den USA auch sehr weit verbreitet ist, die Festplattenrekorder. Weißt du gar nicht, ob die Leute live schauen. Ich stelle auch in Frage, dass Leute da sitzen und sagen, oh, Raw ist doof. Ich schalte jetzt rum, bis ich weiteres Wrestling finde. Du musst erstmal sowieso einfach bei den Leuten ankommen, dass es ein weiteres Produkt gibt. Das wird schwierig genug sein. Da muss einiges passieren, bis es überhaupt irgendwie Sinn ergeben würde, Head-to-Head zu gehen. Und ich glaube, bei AEW sind sie halt auch einfach clever genug, um zu wissen, sie können auch mit einem anderen Sendeplatz den Zuschauer abgreifen. Wer weiß, ob das überhaupt das Ziel ist. Ich glaube, das Ziel ist einfach, eine geile Promotion zu machen, die nicht in den Zwängen und diesen Altertümeleien der WWE festhängt. Dass es einfach eine moderne Promotion ist, die eigentlich überhaupt keine richtige Konkurrenz zur WWE ist, sondern eher eine Alternative.
Ja. Wenn du dann sagst Alternative, dazu passt dann die Frage vom Carsten. Der schreibt nämlich, was erwartet ihr euch denn von der AEW-TV-Show? Also wenn du jetzt sagst Alternative zu Raw und zu SmackDown oder zum WWE-Produkt. Wie stellst du dir so eine AEW-TV-Show vor, so eine Weekly?
Schwierig, weil was für TV-Shows ist man gewohnt heutzutage? Man hat ja eigentlich nur noch WWE im Kopf. Ich denke, du kannst nicht ganz aus diesen alten Zwängen oder diesem klassischen Wrestling-Aufbau für solche Shows ausbrechen. Du brauchst eine Struktur mit Promos, mit verschiedenen Segmenten und Matches da drin, ja. Aber ich glaube, die AEW-Jungs, die dafür zuständig sind, die wissen einfach, was heutzutage eher ankommt. Du hast da nicht so peinlichen Mist wie dieses Electric Chair-Interview da mit Corey Graves und Sami Zayn. Die werden sich da eher was anderes einfallen lassen. Sie wissen ja auch aus Indie-Zeiten oder aus anderen größeren Promotions, wo sie angetreten sind, wie man Leute over bekommt. Und das ist ja für jedes Segment das Ziel, eben Leute over zu bekommen. Ich denke da gerade gar nicht so groß drüber nach und zerdenke das halt schon, was wird mich da erwarten. Ich lasse das einfach auf mich zukommen und lasse mich da gerne überraschen, denn ich glaube, die haben da auch einfach mehr Ahnung von, wie man ein frisches TV-Produkt im Wrestling-Sektor hinstellt, als ich das tue.
Also ich unterschreibe das komplett, was du sagst. Ich lasse mich da auch eher überraschen und es gibt eben Aufbau für Wrestling-TV-Shows mit Opening-Promo und dann hier und da und dies. Das ist so ein Grundgerüst und das ist ja nicht ohne Grund das Grundgerüst. Von daher, ich will mich auch einfach irgendwo überraschen lassen.
Also ich persönlich, würde sagen, man darf auch nicht zu viel erwarten einfach von den TV-Shows. Ich glaube, da wird auch nichts mega Revolutionäres sein, was ich mir einfach erhoffe, noch nicht mal erwarte, sondern einfach erhoffe, dass halt die Promos authentischer wirken, dahingehend, dass die halt nicht perfekt auswendig gelernt sind, Wort für Wort und vorgegeben von einem Schreiber, sondern halt, dass die Wrestler mehr Freiheiten haben und du das merkst, wie beispielsweise damals in der Attitude Era, da waren die Promos einfach, die kommen andersrum, wenn jemand auswendig lernt oder wenn jemand eher einen groben Leitfaden hat und dann das selber formuliert, das wirkt auf mich immer anders und darauf habe ich halt Bock und das ist meine Hoffnung und zusätzlich dann noch langfristigeres Booking, also dass du halt wirklich merkst, ja, die haben einen Plan, die verfolgen mit Wrestler Y das und das ist halt eben nicht, ja, wir treten nur auf der Stelle, sondern ich erhoffe oder wünsche mir einfach, dass es wirklich innerhalb der Weeklies mal Cliffhanger gibt und Entwicklungen, dass man einfach auch einen Grund hat, die nächste Woche einzuschalten und auch die Motivation dazu hat. Das ist das Einzige, was ich hoffe.
Ja, das ist sogar, also das mit den Cliffhangern finde ich ganz gut, dass man das vielleicht wirklich so ein bisschen TV-serienartiger schreibt, so wie es halt heutzutage ist. Dass du,
so wie es früher auch mal war.
Ja, stimmt. Also wirklich, dass du da mit einem Gefühl rausgehst. Kacke, ich will jetzt wissen, wie es weitergeht. Was passiert nächste Woche?
Ja, so wie der Pay-Per-View der erste geendet hat. Das war für mich ein Cliffhanger. Das war absolut so sinnvoll.
Ja, genau, genau.
Voll, dass man halt gedacht hat, okay, jetzt möchte ich wissen, wie geht's denn jetzt mit dem weiter?
Ja, genau. Ja, das sehe ich genauso. Aber jetzt auch, was du angesprochen hast, natürlich mit bisschen Promos offener halten oder nicht eben alles genau vorgegeben. Dafür brauchst du ja auch die richtigen Leute. Also du musst ja auch die Talente dafür haben. Deswegen ist noch die Frage vom Tobi Top bei Facebook, was eure Traumbookings oder Signings für AEW sind. Die Frage dabei ist natürlich auch, gibt's noch so viele, die jetzt irgendwie auf dem freien Markt verfügbar sind? Oder wird nicht, also jetzt wird ja auch schon ganz viel einfach so sporadisch von WWE weggesigned. Oder also gibt es noch Leute in Indies, wo ihr sagt, oh Mann, den hätte ich gerne bei AEW,
Chris. Er sagt ja nicht Traum-Signing innerhalb der nächsten Wochen, sondern einfach nur allgemein.
Ja, natürlich.
Also ich werfe mal einfach meine Kandidaten rein. Ich würde mir natürlich wünschen, einen CM Punk, der fantastisch. Er muss doch nicht mal im Ring sein. Ich glaube, der könnte auch genauso gut Backstage einfach bei Promos helfen. Ich würde halt auch schon gerne im Ring sehen. Kandidaten bei WWE, wo ich denke, ja, AEW könnte den richtig gut tun, ist zum Beispiel für mich ein Cesaro. Ich glaube halt schon, dass er da Spaß hätte. Wenn ich jetzt Fantasy-Booking machen dürfte, wäre halt auch ein Walter für mich jemand, der, glaube ich, bei AEW ziemlich schnell eine ganz große Nummer wäre. Und allgemein, schwer zu sagen, ich glaube noch nicht mal, dass sie jetzt so viele neue unbedingt brauchen würden, sondern dass sie halt schon einen Roster haben, den ich kaum kenne, der aber mir sehr gefällt. Und im Laufe der Zeit bei WWE, ich glaube, da gibt es genug frustrierte Roster, die echt was drauf haben, aber die man halt einfach nicht in den Fokus stellt, die nach und nach ihre Chancen nutzen wollen würden und dann rüberwechseln und gesigned werden. Aber ich hoffe einfach in dem Falle, dass sie AEW auch nicht die WCW macht und quasi alles kauft, was bei WWE war, sondern halt wirklich die Leute, von denen sie auch überzeugt sind und die sie auch passend einsetzen wollen.
Dann kommt jetzt Chris.
Danke. Chris. Macht nichts, Schätzchen. Ja, also die ich da sehe, die stehen alle unter Vertrag, aber was ich geil fände, Mark Haskins, Pete Dunne, Kevin Owens, Sami Zayn, Keith Lee, Matt Riddle.
Bei Kevin Owens bin ich übrigens komplett, also Kevin Owens, Sami Zayn, das sind auch so die, das sind halt die richtigen Personen für das, was David gesagt hat. Dieses einfach mal eine freie Promo halten. Mhm. Wenn du irgendwie daran denkst, wie gut auch dieses Beispiel von Kevin Owens und Chris Jericho war und Sami Zayn, den sehe ich da auch irgendwie auch ansatzweise auf so einem Kevin Owens Level. Ja, das wäre ganz geil. Natürlich bei mir auch Traum-Signing, natürlich CM Punk, hey, weil alles andere wird ja auch keinen Sinn machen, wenn ich was anderes sagen würde. Ja, und wirklich diese, wo du, also wir alle haben ja, glaube ich, irgendwie Wrestler, wo wir sagen, in der, jetzt die fest schon bei der WWE sind, jetzt nicht von den Indies, also sagen, ja, ich weiß, der ist gut und den mag ich, der macht mir Spaß, aber ich sehe von dem irgendwie nicht genug. Und ja, da sehe ich, also ja, doch, ich gehe da auch bei einem Cesaro irgendwie mit. Weil ich finde, dass der da, wenn man den ja richtig mal irgendwie machen lässt, so, der ist ja ein talentierter Wrestler, also dieser, also mit diesem European Style, den er da geht, den würde ich auch gerne woanders sehen. Und ja, also ich finde Kevin Owens, Sami Zayn sind wirklich so mit die besten Namen, da kann ich mich eigentlich nur blind anschließen.
Ja, ich gerade in Kevin Owens würde ich wieder viel lieber in einem Umfeld sehen, was ein bisschen Indie-mäßiger ist, so, wo er halt einfach seine Stärken ausspielen darf. Wenn man sich mal so die Ring of Honor Phase von Kevin Owens anguckt, das war halt fantastisch, was der teilweise rausgeholt hat. Und jetzt ist er halt einer von vielen und eigentlich wissen sie aber trotzdem nicht, was sie mit dem machen sollen.
Ja. Passend dazu ist noch, ich weiß, da haben wir schon damals drüber geredet, und zwar ist eine Frage von Downjack per Instagram. Das fragt nämlich, was wäre gewesen, wenn WWE Daniel Bryan keine Ringfreigabe gegeben und er die WWE verlassen hätte? Was hättet ihr davon gehalten, wenn er dann bei All Elite Wrestling aufgeschlagen wäre? Weil ich weiß nämlich noch, wir haben damals drüber geredet, als AEW irgendwie noch nicht so, also als ich glaube, als sie noch nicht mal angekündigt waren, da haben wir gesagt, ja, der geht dann zu New Japan und kämpft wieder bei Ring of Honor. Und jetzt wird irgendwie jeder Wrestler mit AEW in Verbindung gebracht. Glaubt ihr, dass er hätte das gemacht? Denkt ihr, das hätte was gebracht? Wie wäre Daniel Bryan da gewesen als andere Person? Diesmal Chris?
Ja, höchstwahrscheinlich wäre Bryan dann auch irgendwie bei AEW gelandet, wenn er da nicht schon unter Ring of Honor Vertrag oder NJPW Vertrag gewesen wäre. Ja, was dann gewesen wäre, es hätten sich wahrscheinlich alle Sorgen um Daniel Bryan gemacht, denn es gab ja Gründe, dass er keine Freigabe bekommen hat und dass sich das so rausgezögert hat. Das ist ja jetzt nicht allein die böse WWE, die ihm da Steine in den Weg legen wollte. Schwierig. Kann ich jetzt nicht so genau sagen, wie es mir da gegangen wäre. Ich hätte es wahrscheinlich toll gefunden, Daniel Bryan im Ring zu sehen. Gleichzeitig hätte ich da ein bisschen Schiss gehabt. Ja, aber ich sag mal so, wären auf jeden Fall Leute im Roster, mit denen er geile Matches zeigen könnte und auch nicht nur diese typischen Signature-Move-WWE-Matches, wozu er auch gerade in den Weeklies oft verdammt ist.
Ich bin ehrlich, ich bin eigentlich ganz froh, dass Daniel Bryan irgendwo anders hingegangen ist, ohne die Freigaben zu haben. Weil ich finde, da ist Sicherheit besser. Wäre natürlich ein Impact gewesen, wenn er bei All Elite Wrestling aufgeschlagen wäre, aber im Endeffekt kann er das immer noch machen. Ich weiß noch nicht mal, ob er das überhaupt gemacht hätte. Ich hätte mir auch schon bei New Japan oder sonst wo vorstellen können.
Ja, es wäre halt auch einfach ein Risiko gewesen. Also wirklich so, wie Chris sagt. Das hatte ja einen Grund, warum er nicht geklärt wurde. Und auch dieses, ja, dann soll er zu New Japan gehen, das war ja auch so ein bisschen immer dieser eigene Fan-Egoismus nach dem Motto, ja, ich würde ihn echt gerne kämpfen sehen. Und von daher finde ich es schon ganz gut, dass jetzt auch, dass er dann ein Tag-Team mit Rowan gestellt wird und dann wird er da auch irgendwie geschützt und nimmt da weniger Bumps und hier und da, also, oder verhältnismäßig weniger Bumps. Ich finde das schon ganz gut, so wie das gelaufen ist und dass der jetzt nicht irgendwo in einer anderen Promotion, wenn er irgendwie dann so ein 30-Minuten-Klopper-Match nochmal gemacht hätte, mit volle Pulle drauf und stiff und strong style. Also da bin ich auch schon froh, dass es so gelaufen ist, wie es jetzt aktuell ist, wenn ich ehrlich bin. um diesen AEW-Blog abzuschließen, nehmen wir die letzte Frage vom Daniel, um nochmal irgendwie so einen Ausblick zu geben. Wo seht ihr WWE oder AEW in einem, fünf und in 10 Jahren? David?
Och, das ist das schwierig. Also in einem Jahr sehe ich All Elite Wrestling als ernstzunehmere Konkurrenz, als WWE wahrscheinlich erwartet hat. Und das andere, das kann man nicht vorhersagen. Was ich nur vom Gefühl her momentan sagen würde, dass WWE einen Weg geht und in eine Gefahr gerade reinläuft, ohne es zu merken oder zu unterschätzen, die sich halt in beispielsweise 5 Jahren dann spürbar zeigen wird. Also ich glaube schon, dass die ganzen PR-Sachen und die Booking-Entscheidungen und Saudi-Arabien und Schlag mich tot und Fans an der Nase herumführen, dem man immer wieder ein Cash-In ankündigt und dann doch nicht und was weiß ich nicht an alles, dass jetzt die niedrigen Ratings jetzt nur der Anfang davon sind, dass du halt, wenn du nicht gegensteuerst, hast du dann irgendwann diesen Strudel, in den du reinkommst, dass dann plötzlich richtig das Interesse beziehungsweise die Zielgruppe wegbrechen könnte. Also das ist das, was ich bei WWE sehe, sollte sich nichts ändern, dass man das dann in 5 Jahren dann richtig spüren wird.
Chris?
Ja, wie David schon sagt, extrem schwierig. AEW steht in einem Jahr gut da, besser als die WWE es sich gedacht hätte, schlechter als die ganzen vollgehypten Smartmarks sich denken, die denken, dass es super schnell geht, dass sie WWE das Wasser abgraben.
Denkst du jetzt nicht, WWE ist in einem Jahr aufgekauft?
Nee, tatsächlich.
Was?
In 5 Jahren wird WWE sich komplett neu positioniert haben, weil in diesem Zeitraum irgendwann der nötige Umbruch stattfinden musste, dass Triple H übernimmt, der viele Sachen neu macht und es nicht nur bei diesem Fake-Umbruch durch NXT bleibt, wo wir ja vor ein paar Jahren schon dachten, dass sich einiges ändern wird. AEW wird eine ernsthafte Konkurrenz geworden sein, würde ich mal sagen, die aber auch bei weitem nicht auf einem WCW-Niveau von 1997 ist. Und in 10 Jahren wird die WWE gut dastehen und wird Marktführer sein. Und AEW, im besten Fall sind sie weiterhin eine gut laufende Alternative, Querstrich-Konkurrenz. Im schlechtesten Fall ist es einfach eine weitere Indie-Liga.
Es gibt eigentlich nichts, was, also dem kann ich mich komplett so anschließen. Ich finde das eine sehr gute Zusammenfassung. Damit würden wir jetzt auch diesen AEW-Block schließen und kommen zu diversen verschiedenen Fragen. Da fragt nämlich der Sven in Bezug auf den Montreal Screwjob-Podcast, also was wäre, wenn es ihn nicht gegeben hätte. Warum haben Hart und McMahon nicht einfach einen Vertrag vor dem letzten Match aufgesetzt? In Anführungsstrichen, du gewinnst garantiert in Montreal und gibst den Gürtel bei Raw wieder ab. Das wäre doch die einfachste geschäftliche Lösung gewesen und man hätte den Screwjob gleichzeitig. Ach, nochmal. Das wäre doch die einfachste geschäftliche Lösung gewesen und macht den Screwjob gleichzeitig so spannend. Das, meinst du, das hätte geklappt?
Ich glaube, da hat einfach keiner mehr irgendjemandem getraut. Da war Angst, Missgunst, was nicht alles im Spiel und ich weiß nicht, ob es was gebracht hätte oder ob sie das vielleicht auch einfach nicht dran gedacht haben, weil sie da gerade Vince und Sean und Earl Hebner da ihr eigenes Süppchen schon gekocht haben. Das ist schwierig.
Was man da auch sagen muss, selbst wenn man das gemacht hätte mit laufendem Vertrag, hätte auch genauso gut sein können, dass man trotzdem bei WCW auftritt und WCW sagt einfach, wir übernehmen dann die Strafzahlung.
Ja, das ganz muss. Genau.
Ja, das denke ich nämlich auch. Also im Endeffekt, es gab ja einen Vertrag. Also so, der hatte ja einen, ich sag mal, Arbeitsvertrag. Wo dann gesagt, also, der kann einfach sagen, so, du arbeitest jetzt für mich. Oder auch so, du verlierst in Montreal oder so. Und das war ja auch so, ja, nee, Bret Hart wollte ja nicht da verlieren. Im Endeffekt, wenn dir ein Arbeitgeber sagt, du machst das, dann machst du das halt auch, weil du bist ja für den angestellt. Und das war dann, glaube ich, wirklich so ein Hin und Her, wie auch Chris gesagt hat, da hat keiner keinem vertraut.
Man muss aber dazu sagen, er hatte noch die Klausel im Vertrag.
Dass er nicht in Montreal verliert oder was?
Nee, dass er bei seinem Charakter gewisse Freiheiten hatte. Die Karte hat er gezogen, das war ja das Problem.
Ich finde, das ist so ein ganz, ganz merkwürdiges Thema. Also ich glaube, es liegt wirklich daran, dass da irgendwie keiner einem vertraut hat. Und selbst wenn dann ein Vertrag unterschrieben worden wäre, so nach dem Motto, ja, du gewinnst da, musst den Titel danach aber abgeben, so wie gesagt wird, ja, nee, mache ich nicht. Und dann hast du da irgendwie dann musst du damit vor Gericht ziehen und der Schaden ist aber trotzdem passiert. Und dann ist deine, also so, selbst wenn du ihn dann irgendwie verklagst auf Summe X oder so, dann ist der Schaden ja trotzdem passiert und der Titel wurde dann während seinem schlimmsten Fall bei WCW im TV devalued worden. Also so, dann bringt er ja auch irgendwie so eine Strafzahlung nichts mehr vielleicht.
Jetzt mal die WWF ja mit dem Rücken an der Wand stand in dem Moment.
Wie sagte Udo Lattek im Doppelpass früher immer, Neid und Missgunst.
Eine nächste Frage, passend auch zu der Zeit, wo David und ich Mania zusammen geguckt haben, von Michael bei Facebook. Eure Meinung zu den Hardy Boys? David, du zuerst.
Ich habe die Hardy Boys früher echt gemocht. Ich fand auch, Jeff Hardy war einer meiner absoluten Lieblingswrestler. Das Debüt, als sie halt, beziehungsweise das Comeback bei WrestleMania war richtig cool. Danach hat man einfach für mich zu wenig gemacht und es ist halt für mich, früher war es ein besonderes Tag-Team, dann wurde es halt bei WWE eigentlich als stinknormales Tag-Team eingesetzt und der Effekt, der war halt einfach weg bei mir, ziemlich schnell und lag auch einfach daran, dass es auch keine Motivation oder Entwicklung bei dem Team gab. Also ich finde die Hardy Boys von damals richtig cooles Tag-Team, sensationelle und legendäre Matches gemacht. Heutzutage, nee, nicht so, wie man es eingesetzt hat. Ich denke lieber an die Alten.
Chris?
Früher cool, braucht heutzutage keiner mehr. Das Debüt über, oder das Comeback war ziemlich cool, da bei WrestleMania 33 in Orlando. War ich ja auch live dabei, hab auch kräftig mitgejubelt, aber also was danach die WWE halt schrittweise mit dem Tag-Team gemacht hat, war ziemlich lahm. Und jetzt halt, wie David schon sagte, so ohne Motivation, einfach nur, weil sie irgendwie im Roster rumgammeln und man nicht weiß, was man mit ihm machen soll. Ja, hier habt ihr nochmal euren Nostalgic Act. Das sind die Hardy Boys von früher, wisst ihr noch?
Kennt ihr denn? Die sind auch cool. Hallo, Leute.
Pepperidge Farm remembers.
Ja, ist ja genau wie mit dem Delete. Das wurde halt Wochen, Monate lang totgetreten, ohne halt das zu nutzen. Total sinnfrei.
Ja, Leute finden das Delete doch cool, dann lass uns das sagen.
Ja, aber ich verstehe nicht, wie man so viel Potenzial, wir haben doch alle gedacht, wow, jetzt haben die echt gesigned und bei TNA, das war halt so eine coole Idee alles. Jetzt können die das komplett noch größer machen und nö.
Und dann natürlich hat es dann auch wieder bei, also was die Hardy Boys angeht, dann nochmal irgendwie Verletzungspech dazu gehabt. Und ich merke es jetzt ja auch, also so wenn du sagst, oh ja, Matt Hardy und Jeff Hardy ist dabei, das ist so für House-Shows, das ist halt immer noch ein krasser Ticketseller. Aber so im TV sind sie jetzt leider momentan, oder was denn momentan, im TV sind sie komplett irrelevant. Jeff Hardy ist auch verletzt, Matt Hardy irgendwie mal so in funny Backstage-Segmenten um den 24-7-Titel. Ja, aber früher halt fantastisches Tag-Team, meiner Meinung dazu.
Ja.
Jetzt hier, mein guter Freund, The Rock. Wäre The Rock der größte WWE-Superstar geworden, hätte er die WWE nicht schon so früh verlassen, Chris?
Ist er dadurch nicht gerade erst recht der größte WWE-Superstar geworden?
Ich finde das eine berechtigte Frage und ich sehe es nämlich genauso. Ja, also ich sehe es auch so. Also weil
er ist der größte Star, den WWE je hervorgebracht hat. Die Karriere ist beispiellos.
Genau, also du auch dieses, den kennt ja auch jeder. Also der ist jetzt ja sogar, der ist ja dann noch größer als WWE geworden.
Der ist größer als Hollywood geworden, der ist der bestbezahlte Schauspieler der Welt.
Ja, also so, wie viele Leute, sag mal, wenn du den John Cena einen Film siehst, sagst du so, ach guck mal, das ist ja der Wrestler John Cena. Und wie viele Leute wissen gar nicht, dass The Rock mal Wrestler war? Die sind dann so, ah, guck mal, das ist ja der aus dem und 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 dem Film. Also von daher.
Ich glaube, was The Rock gut gemacht hat, ich glaube, wäre er länger bei WWE gewesen, hätte er wahrscheinlich sich früher oder später eher geschadet. Er ist im Grunde genommen genau zum richtigen Zeitpunkt dahingehend gegangen vom Gedanken her, dass er jetzt gemerkt hat, okay, ich habe es eigentlich alles erreicht, ich bin on top, ich war das Gesicht der Company, jetzt mache ich was anderes. Und halt genau der Moment war in meinen Augen richtig, weil ich glaube nicht, dass, oder andersrum, ich glaube, The Rock hat einfach gemerkt, Moment, da kommen jetzt so langsam welche nach, die halt mir den Rang ablaufen könnten. Warum jetzt so meinen eigenen Legendenstatus kaputt machen, weil so ist er halt die Legende auch geblieben. Weil jedes Mal, wenn er zurückkam, war das halt schon so, wow, okay, das ist was Besonderes. Also das war halt schon immer was Cooles und nebenbei hat er das einfach auch als Plattform benutzt und sich immer weiterentwickelt. Also was der alles gemacht hat, der ist ja Multitalent sondergleichen.
Ja.
Wahrscheinlich bald genauso. Präsident. Ach, ich wünschte mir das. Das wäre lustig.
Also auch dieses, hier The Rock will Präsident werden, das erinnert mich irgendwie immer an diese Szene aus Idiocracy. Weil so also irgendwelche Schauspieler sagen so, ja, ich werde das Präsident, unabhängig jetzt von The Rock, aber.
Ja, oder irgendwelche Volldepp mit orangen Gesicht, ne, und dann werden sie es wirklich. Ja. Alles ist möglich. Ja, aber ist mal ehrlich, man muss ja auch sagen, The Rock ist ja nicht nur WWE-Star, sondern er ist auch einer der beliebtesten, nicht nur Schauspieler, sondern beliebtesten Stars der Welt. Also was der an
Ansehen. Ein eigenes The Rock-Magazin.
Ist halt auch einfach der charismatischste Mensch der Welt.
Ja, er macht das halt auch klug, genauso wie so Kleinigkeiten, dass dann so Videos auftauchen wie, der steht da an der Ampel mit dem Auto und dann kommt ein Bauarbeiter, der mitten an der Ampel ist und dann zückt der Handy und der macht erstmal mit. Das sind so Kleinigkeiten. The Rock hat jetzt einfach, der hat Charisma, wie wahrscheinlich wir bei Headdog alle zusammen noch nicht mehr ansatzweise.
Der hat aber auch, der hat auch keine Skandale oder sowas, also mir fällt mir jetzt gerade nichts ein. Wo du irgendwie sagst, so, ja, der hat mir irgendwie betrunken Burger auf dem Boden gefressen oder sowas. Also,
oder in der Hotellobby rumgepinkelt, ja, wer weiß.
Ja, genau, oder jemanden mit dem Döner beworfen. Also, der ist so makellos, dieser Typ.
Ja, er ist halt so, wie soll man sagen, so das perfekte US-Vorbild, könnte man so halt sagen.
Ich wette, der ist so ein richtiges Sexferkel.
Das sind so Sachen, ich weiß nicht, ob Olaf das rausschreibt. Das ist schön zu wissen, worüber du nachdenkst, Kai, wenn du mehr über
so Walk. Ja, der muss doch Leichen im Keller haben, kannst du mir nicht erzählen. Man kann auch nicht so flawless sein. Irgendwas muss der haben.
Natürlich
so.
Wird er irgendwas haben, aber es ist halt allein schon, wenn du findest das ja immer beeindruckend, wenn irgendwie jemand trainiert ist. Und so Walk, der ist halt ein Tier. Und ja, das halt nicht nur so ansatzweise, sondern du hast halt das Gefühl, das ist der disziplinierteste Mensch nach Cristiano Ronaldo wahrscheinlich auf dem Planeten, weil der macht ja nichts falsch, der lässt sich auch nicht gehen oder so. Bei jedem Film, der ist top vorbereitet.
Nach Cristiano Ronaldo?
Ja, Cristiano Ronaldo ist, was Disziplin angeht, echt krank. Der schläft immer 2 Stunden, dann wird er halt wach.
Der hat einen kuschelnden Schlafrhythmus, ne?
Ja, der ist total krank, der Typ.
Ist halt auch ein bisschen dumm, aber der hat auf jeden Fall Leichen im Keller im Gegensatz zu The Rock.
oder Frauen im Bett, man weiß es, ne? Aber bevor wir abschweifen, einigen wir uns darauf, The Rock ist der größte WWE-Star aller Zeiten, weil den jeder kennt, auch außerhalb der WWE.
Ja, und er wird Präsident. Okay, das kommen wir zum
Rock Bottom gegen Putin. Ja.
Kommen wir von einem Topstar zum anderen oder zum aufstrebenden Hollywood-WWE-Topstar. Und zwar fragt der Tobias oder auch mit dem, der dieses geile Handle hat, Submissioner Gordon, der fragt bei Fragen at Headlock, lange Frage, So sehr Cena uns alle auch genervt hat, umso deutlicher wird doch, dass mit ihm der letzte wirklich große Star aus der WWE verschwunden ist. Denn seitdem er nicht mehr regelmäßig in den Shows ist, geht's abwärts mit dem Produkt. Könnte also umgekehrt eine Fulltime-Rückkehr von Cena dafür sorgen, dass sich die Ratings wieder fangen, dass wieder Ruhe einkehrt und dass das Produkt vielleicht wirklich wieder besser wird? Eure Meinung hierzu würde mich interessieren. Mein Standpunkt, Mr. Unbesiegbar, nervt zwar manchmal, er entertaint aber auch. Und ich denke, er könnte entweder helfen, ein paar junge Talente wirklich over zu bringen oder mit einem Turn. Ich denke, durch seine Abwesenheit wird seine Merch jetzt nicht mehr an der Spitze der Verkaufscharts stehen, also heißt, dass er dadurch turnen könnte. Als Anführer eines Stables wirklich nochmal komplett Chaos stiften und das Produkt dadurch wieder unberechenbarer, in Klammern im positiven Sinne, nicht im Vince ändert alles spontan Sinne, machen.
Das kannst du
lange durch Frage. Kai.
Was eine Chris. Frage, Alter.
Chris, viel Spaß beim Antworten. Ich gehe mal ganz kurz irgendwie einkaufen.
Geh mal auf jeden Punkt ein, bitte, Chris.
Ich halte das relativ kurz tatsächlich. Cena zurückholen wäre einfach nur eine kurzfristige Lösung. Also erstmal steht überhaupt nicht fest, ob es dann nochmal einen Boom gibt, dass die Leute deshalb auch weiter einschalten. Denn du kannst nicht einfach nur Cena da reinwerfen, du musst ja auch gewisse Dinge ändern und um ihn herumschreiben, dass es funktioniert. Du schaltest ja nicht nur ein, weil Cena im Ring steht und nichts tut. Da müsste was halbwegs Gescheites kommen und Cena hat halt sein Alter, der wird halt dann trotzdem, selbst wenn er jetzt nochmal zurückkommt, dann ist das vielleicht ein Run von 2 Jahren oder was, dann will der seine Schäfchen aber ganz bestimmt im Trockenen haben und dann hättest du in dieser Zeit wieder keine neuen Leute. Ja, er kann sich für welche hinlegen, macht WWE das? Vergangenheit zeigt, nein. Und wenn er das tut, dann wird das direkt durch das 50-50-Booking wieder revidiert. Es liegt nicht daran, dass Cena weg ist, sondern es liegt daran, dass WWE es verschlafen hat, auf die Fans zu hören, ihnen Leute zu geben, auf die Fans Bock hatten und schon im Vorfeld neue Leute aufzubauen neben John Cena. Das hat nicht stattgefunden. Cena weg, Reigns ist da, friss oder stirb und einige Leute entscheiden sich eher für letztere Option als Reigns als ihren Gott zu akzeptieren. Und so funktioniert das halt nicht nur bei dem Topstar, was sowieso eigentlich blöd ist, wenn du nur einen Topstar hast. Du solltest mehrere haben, die im Main Event rotieren. So ist es ja auch bei anderen Leuten. Schau dir einen Lars Sullivan an. Den braucht niemand. Ganz ehrlich, wer hat Interesse an Lars fucking Sullivan?
Ich glaube nicht mal seine Mutter.
Ja, ganz genau. Ja. Und trotzdem, hey, wir finden den aber toll. Ja, man kann auch mal falsch liegen als Fan, ja, und sich überzeugen lassen. Aber es gibt halt auch einfach Leute, denen siehst du an, boah, wie soll der mich irgendwie entertainen? Das wird doch nix. Und das ist bei WWE halt ganz oft. Da siehst du sogar schon bei NXT teilweise ein paar Leute, wo du sagst, ja, das wird doch nix. Und die werden schnell hochgezogen, verpuffen und sind dann weg. Also Cena ist nicht die Lösung.
David.
Ja, das ist schon, das wird jetzt ein bisschen längerer Monolog.
Wir haben nur noch 50 Minuten, dann musst du doch weg.
Ich beeile mich. Also, es ist wirklich so, mit Cena ist halt der letzte große Star gegangen. Wobei da im Grunde genommen halt wirklich zu sehen ist, wie Chris sagte, man hat es halt damals versäumt, neben Cena mehrere andere große Stars hochzuziehen oder halt so zu profilieren, dass sie als große Stars gesehen werden. Das Lustige und eigentlich eher Traurige dabei ist, man hat danach genau denselben Fehler nochmal gemacht. Eigentlich hat man ja gemerkt, von wegen, oh shit, uns fehlt echt die Star-Power, müssen halt Part-Timer wie Brock Lesnar zurückholen, damit wir halt diese Star-Power haben. Aber hat da genau das Gleiche gemacht, der dann halt Roman Reigns als einzigen wirklich gepusht hat und die anderen halt immer wieder gepusht, dann fallen gelassen. Man hätte halt genauso gut einen Braun Strowman wahrscheinlich jetzt auch mittlerweile zu den Topstar machen können oder ein Seth Rollins, was weiß ich nicht noch alles. Du hast auch bei NXT genug Leute, selbst die du hochgezogen hast. In Aleister Black hättest du sehr, sehr schnell sehr stark profilieren können. Hast du halt nicht gemacht. Und man hat halt bei WWE immer das Gefühl, dass man sich auf einen versteift. Damals war es halt Cena, da war das Superman-Booking. Cena war nicht das Problem, sondern das Booking war das Problem. Er war weg, man brauchte quasi einen Cena-Ersatz. Man hat versucht, dieses zu klonen, hat genau das gemacht, was eigentlich die Leute auf den Keks geht. Halt Roman Reigns, Superman-Booking, hat nicht funktioniert, hat es aber weitergemacht, anstatt halt variabler und breiter gefächert ranzugehen. Weil selbst wenn du es schaffst, eins da hochzuziehen, wenn der verletzt ist, hast du ein Problem. Damals, als Cena der Topstar war und er war verletzt, das hast du dermaßen gemerkt. Da war halt an zweiter Stelle war eigentlich nur noch Randy Orton, das war's. Und also ich sehe keinen Sinn darin, wenn du Cena zurückholst, machst du eigentlich nichts anderes, außer den Platz für einen aufkommenden Topstar zu blockieren. Cena kann gerne mal ab und an auftreten, denke, er ist auch gut für das ein oder andere Match, aber er ist jetzt keiner, der jetzt irgendjemanden noch groß pushen sollte, weil Cena hat auch nicht mehr das Standing, das hast du halt jetzt beim seinem Let's One gemerkt. Er ist nicht mehr dieser Topstar Cena, sondern er ist halt jetzt, ja, so normaler Cena geworden, so blöd es halt klingen mag, und dadurch ist er halt vom Standing her nicht mehr so, dass er jemandem helfen kann. Die WWE muss unbedingt anders agieren, und zwar halt auf eigene Leute setzen und die halt pushen, anstatt halt den Weg durch Leute wie Cena oder Lesnar oder auch Reigns, jedenfalls so wie man halt bookt, zu blockieren. Das macht halt keinen Sinn, das geht immer nach hinten los, auf lange Dauer. So, fertig.
Hey, nein, Ich schließe mich eigentlich dem Großteil an. Das Einzige, was ich kritisieren, also was ich anders sehe, ist, dass Cena nicht mehr so in der Lage ist, jemanden overzubringen. Ich glaube, das ist trotzdem immer noch groß, wenn jemand John Cena schlägt. Also das wird, also wir hatten so viele Jahre nach mit den Witzen, oh, Cena immer bei 2 kickt er aus, so gibt's keinen 3-Count. Das ist immer noch krass, wenn jemand einen Cena clean besiegt, meiner Meinung nach. Das wird auch immer krass sein, außer jetzt vielleicht erst 70 oder sowas, und das wird ein bisschen komisch. Und was ich immer komisch finde, ist dieses, ja, können wir ihn nicht jetzt heel-turnen lassen? Nee, ja, okay, können wir ihn jetzt heel-turnen lassen? Dann warten wir wieder ein Jahr, da war er nicht da. Können wir ihn jetzt heel-turnen lassen? So dieser Cena-Heel-Turn, das ist so ein bisschen, das ist so das Half-Life 3 der Wrestling-Welt.
Können wir uns aber darauf einigen, dass, glaube ich, das Interesse wieder steigen würde. Sollte man Cena nochmal einen One geben, wenn man ihn als Rapper wieder zurückbringen würde? Ein letztes Mal.
Ja, also ich glaube, also ja, ich fände das auch schon witzig, aber ich glaube, das hat auch Olaf mal gesagt, als wir die Review zu Mania gemacht haben.
Ein halbes Jahr oder so.
Weil ich es auch mochte, aber also wenn der dann das wirklich jede Woche machen würde, also wenn er dann wirklich so ein halbes Jahr so einen Run hätte, also da schwingt bei mir trotzdem ganz stark Midlife-Crisis-Cena mit.
Ganz genau, ja. Da kommt ein über 40-Jähriger mit Pläte rein und das wirkt so ein bisschen wie Homer Simpson auf dem Musikfestival, wo ihn alle für einen Drogenfahnder halten, weil er so hip und cool tun will.
Apropos Pläte, ist euch mal aufgefallen, dass Cena durch die Frisur viel menschlicher wirkt oder halt nicht mehr so groß? Weil man halt
einfach dadurch, 40 Jahre älter.
Ja, erstmal wirkte der dadurch viel älter, dadurch halt auch zusätzlich, dass du halt die Pläte gesehen hast, was halt normal ist. Ich habe auch eine. Aber ich weiß, ich glaube, der wirkt halt, wenn er jetzt sich die Haare wieder kurz machen würde, wäre das jetzt wieder so ein bisschen eher der alte Cena. Also das ist schon
heftig. Das
ist
nicht mehr mein Cena. Ja, aber ich sehe es, also der braucht einfach seinen, der braucht seinen Army-Cut. Also aber trotzdem, ich glaube, wir sind uns einig, Cena zurückbringen wird jetzt nichts ändern. Du musst sagen, du packst die Leute jetzt an, die da sind, du machst die zu Stars. Wie gesagt, du nimmst einen Strowman, du nimmst einen Rollins. Ich finde, einen Rollins, da ist man jetzt gerade irgendwie auch schon auf einem guten Weg. So jetzt gerade bei der letzten Raw-Ausgabe, das mochte ich. Dass man da so gut darstellt. Und du musst, den Weg musst du halt weitergehen. Du kannst dann nicht wieder sagen, ja, wir bauen den jetzt auf und dann nach 3 Wochen, dann machst du wieder, reißt du wieder alles mit dem Arsch um, was du vorher aufgebaut hast.
Ja.
Und ja, natürlich gerade auch angesprochen mit den ganzen Allstars, haben wir noch eine zweite Frage, und zwar, nicht zuletzt in Saudi-Arabien haben wir ja zum wiederholten Male gesehen, dass es einen Zeitpunkt im Leben eines Wrestlers gibt, an dem er seine aktive Laufbahn beendet. Immer wieder gibt es aber Jungs, die das nicht schaffen und vielleicht ein wenig Hilfe brauchen. Meine kontroverse These: Der Undertaker hört erst dann auf, wenn 50.000 ihn mit Please Retire in den Backstage-Bereich schicken. Sollte man ihm diesen Gefallen nicht endlich mal tun? Bitte nicht falsch verstehen, ich bin Undertaker-Fan, seit ich Wrestling schaue. Ich liebe sein Entrance, aber ich könnte heulen, wenn ich ihn heute noch im Ring sehe. In diesem Sinne, lieber ein Enden mit Schrecken, als ein Schrecken ohne Ende. Chris?
Ja, hat er recht in dem Sinne. Aber ganz ehrlich, wenn man Undertaker-Fan ist, und ich glaube, das sind wir alle, das ist so eine Legende, würde man da tatsächlich Please Retire rufen, das wäre halt auch sehr respektlos. Und
bisschen Blasphemie, ne?
Ja, das genau, das wird einem, glaube ich, selbst mehr wehtun, als jemanden, der quasi einen Großteil seines Lebens im Showgeschäft da verbracht hat. Es muss halt von anderer Stelle muss das kommen, nicht von uns. Wir sagen ja alle, hey, boah, das ist echt mies. Und ich denke mal, wenn sich der Undertaker für Feedback interessieren würde, dann kriegt er das auch mit. Das muss halt von einem Vince kommen, der nicht einfach immer sagt, Taker, wir brauchen dich, und der sagt, hey, ich kann eigentlich nicht mehr, und Vince dann, ja, aber Saudi-Arabien, ich wedel mit der Trillion-Dollar-Note vor deiner Nase rum, ja. Da muss es einfach mal kommen. Vince muss endlich aufhören, immer die alten Säcke auszugraben und denken, dass das heute noch Draws sind. Und Vince kann direkt mitgehen.
Genau, da würde ich auch den schwarzen Peter schieben. Ich glaube noch nicht mal, dass Undertaker jetzt irgendwie von sich aus gesagt hat, Saudi-Arabien, ey, ich habe da voll Bock drauf. Weil man hat ja auch in den News Sheets, ja, ich weiß, Gerüchte hin oder her, aber schon vor zig Jahren gehört, dass Undertaker eigentlich auch Schluss machen wollte. Mhm. Und man muss aber so sehen, Undertaker und Vince, das ist halt schon ein Verhältnis, was sich über lange Zeit aufgebaut hat, und es heißt ja, dass Undertaker Vince mal sagte, egal was ist in meinem Leben, wenn du mich brauchst, bin ich da. Und genau diese Karte, glaube ich, spielt Vince verdammt oft aus und macht dadurch halt so viel kaputt. Also natürlich wird Undertaker super bezahlt, der ist halt nicht dumm, der wird auch nicht sagen, ja, okay, ich bin jetzt für dich da und dann nur für ein paar Kröten. Nee, aber es ist halt, ich glaube wirklich, dass halt Vince seit Jahren halt immer wieder dann sagte von, ja, komm, hier bei dem, wir brauchen dich jetzt hier aber bitte auch und hier auch und da sowieso auch nochmal. Und wenn man ehrlich ist, der Punkt, dass Undertaker die Laufbahn hätte beenden müssen, gerade auch um seinen Status zu halten, der ist es nicht gerade vorbei oder auch nicht seit ein Jahr oder zwei Jahren. Es gab so viele Momente, wo es perfekt gewesen wäre. Er hat halt diesen Moment verpasst. Mein Lieblingsmoment wäre gewesen, übrigens, das Match gegen Triple H in den Käfig mit Shawn Michaels als Ringrichter, wo die am Ende zu dritt auf der Bühne standen. Mhm. Und das war nochmal, das war meiner Meinung nach auch sein bestes Match. Danach gab es kein besseres mehr.
Also von seinem besten Match ist von den letzten, meinst du?
Genau, von den letzten. Also das war wirklich nochmal Qualität, wo du gedacht hast, ja, du hast zwar schon gemerkt, geht nicht mehr viel, aber die haben das so unfassbar gut kaschiert, dass es halt wieder dieses WrestleMania-Undertaker-Drama hatte, wie bei den Matches zuvor. Und das war der perfekte Moment eigentlich, wo da hätte es Schluss sein müssen. Und ich denke mal auch, woran man gut erkennt, dass Undertaker eigentlich aufhören wollte, aber Vince halt immer wieder diese Karte spielt, wir brauchen dich unbedingt, oder der Prinz will dich aber haben. Bei der einen WrestleMania, wo halt Undertaker alles hingelegt hat und eigentlich das Ende der WrestleMania mit so einem dicken Ausrufezeichen, das war's, war, und er dann trotzdem nochmal aufgetreten ist. Ich glaube, das war halt einfach, das war der Moment, wo ich dachte, okay, er hat es eigentlich nicht mehr in der Hand, er steht halt zu seinem Wort und es kommt halt immer wieder, und er hat halt versprochen, er wird nie Nein sagen, er wird immer da sein.
diese Sache mit Triple H, das Hell in a Cell Match, das war für mich so der Abschluss von Taker. Und auch als wir beide jetzt David Mania zusammen gesehen haben, das mit Roman, das Match, das war Grütze. Also da hat schon Roman ganz, ganz viel gecarried. Da waren wir uns ja auch einig. Und trotzdem war es ein schöner Moment mit diesem, ich leg meinen Mantel ab, ich leg den Hut ab. Das war so episch, wo dann wirklich die Sachen da liegen geblieben sind. Und dann gab es noch diese Shots, also so diese ganz vielen Bilder so seitlich vom Ring, wie man da gesehen hat, die Sachen liegen da drin und alles. Also das hätte ich auch noch als Ende genommen. So von, ist doch egal, ob es jetzt irgendwie ein Roman Reigns war oder sonst was. Das war trotzdem ein schöner Moment. Und das auch bei, also das war auch surreal, weil du hast da gemerkt, da bricht auch gerade der Charakter Undertaker.
Ja, er ist auch zu seiner Frau gegangen. Also das genau. War wirklich so, wo du dachtest, okay, es ist nicht das ideale Ende, aber es ist zumindest noch ein Ende mit Würde. Nimmt das, geht. Komm.
Ja, und das hast du jetzt eben nicht mehr. Also jetzt ist wirklich immer nur noch ein Match und noch ein Match.
Ja, das
ist
nur eine Leichenstellung, so blöd es klingen mag. Das ist nicht mehr respektlos gemeint, sondern so wirkt es halt auf mich. Du schickst halt jemanden in den Ring, der es nicht mehr kann. Und der sich halt auch keinen Gefallen damit macht. Und vor allen Dingen, mal ehrlich, der ist am Pumpen nach einem 5-Minuten-Match, wo du einfach denkst, das ist auch nicht gut für die Gesundheit.
Ja. Und das ist halt auch einfach scheiße gefährlich. Also es ist nicht mehr so, dass du sagst, so, der kann nicht mehr wrestlen, sondern so, nein, die verletzen sich auch einfach.
Ja, man kriegt dann halt einfach einen Jackhammer von Goldberg, wo du denkst, okay, das war das Genick, schade.
Ja, also
es gab vier Punkte, um die Karriere zu beenden. Das war einmal, was David gesagt hat, das Hell in a Cell Match, End of an Era. Das war dann WrestleMania 30, die Niederlage gegen Lesnar. Streak ist gebrochen, kann sich zurückziehen. Das war eben das Kleidung ablegen gegen Reigns. Das wäre ein Ende gewesen. Und selbst darauf im Jahr, wo dann dieses Happy End oder ja das WrestleMania Happy End für die Fans nochmal da war, wo Cena sich hat squashen lassen, um die Fans einen Undertaker-Sieg bejubeln zu lassen. Das hättest du auch nehmen können. Alles dazwischen und was auch immer hättest nicht gebraucht. Aber jedes Mal wurde der Moment verpasst. Und das ist einfach nur schlecht, traurig, erbärmlich.
Ja, vor allem traurig, wenn du bedenkst, das ist der größte Wrestler aller Zeiten, meiner Meinung nach. Weil den kennt halt jeder. Jeder Mensch auf der Welt kennt diesen Undertaker. Und das ist dann der Einzige, der anscheinend nie wirklich einen richtigen Abschluss haben wird.
Ja, leider. Also wirklich leider. Und ich finde es einfach schade. Also wir sind uns, glaube ich, alle einig, ein Taker sollte am besten jetzt irgendwie seine Karriere beenden. Und jetzt ist mir auch egal, ob es jetzt irgendwie noch ein Retirement-Match gibt oder nicht. Also, weil ich auch denke, wenn es jetzt ein Retirement-Match gibt, dann verletzt er sich irgendwie da drin auch noch. Also so, dann lass bleiben, komm, du hast genug gemacht, reicht.
Ja, du hast deine Rente verdient.
Ja, ganz genau, so sehe ich es nämlich auch.
So, weiter.
Kommen wir nochmal zum Super Showdown.
Oh.
Ja, richtig
geile Leute. Vom Regen geht drauf und die Stimmung geht nach unten.
Geile Matches, geile Stimmung, geile Leute, geile Temperaturen.
Und prall gefülltes Stadion.
Genau, denn Jake Bro fragt via YouTube, im Ring waren es wohl 38 Grad und einige Wrestler berichten von unzumutbaren Arbeitsbedingungen. Was ist eure Meinung dazu? Also passend ja, dass wir auch immer hier in der Hitze podcasten müssen. David?
ich sag mal so, du musst es eigentlich nur Bone Storman gucken. Als du den angesehen hast, als der schon rauskam, der war ja am Öl und Pumpen wie ein Kolibri. Also da ging ja gar nichts mehr und der ganze Event ist halt Schwachsinn, aber noch schwachsinniger ist halt einfach bei solchen Temperaturen Hochleistungssport zu fordern. Das ist halt nicht gut für den Kreislauf, gerade noch, wenn du bedenkst, die sind ja rübergeflogen, hatten wahrscheinlich nur einen Tag vorher richtig Zeit, den Jetlag möglicherweise irgendwie wegzukriegen oder sonst was. Reisestrapazen, dann strittst du da auf bei so einer Hitze, die du halt auch nicht gewöhnt bist. Die Luft ist ja auch eine andere. Also wenn das ähnlich ist wie ein ich war mal in Dubai, da war die Luft, das war eine Luftfeuchtigkeit, konntest du kaum atmen, als du rausgekommen bist. Und das ist alles nicht gut. Alles an diesem Event ist nicht gut und jetzt kommt auch noch das Wetter dazu, ist auch nicht gut.
Chris.
Ja, ich kann mir gut vorstellen, dass das unzumutbare Arbeitsbedingungen sind. Das, das haben sie dann gemeinsam mit den Leuten, die dem Scheich das Stadion da hinsetzen mussten.
Ja, vor allen Dingen musst du da eigentlich deine Wrestler schützen. Also das ist halt, da merkst du halt, wir haben uns da so zuletzt über aufgeregt, von wegen jetzt auch mit dem Deal mit Nestle und so, dass wir halt das Gefühl haben, ja, aber WWE verkauft halt alles, solange der Preis stimmt. Und eigentlich müsstest du als Arbeitgeber als erstes immer auf deine Arbeitnehmer auch achten und an deren Gesundheit denken. Immerhin haben die ja Wellness-Policy, Ärzte und so weiter. Und ich glaube halt nicht, dass die Ärzte sagten, nö, Wetter ist super, lass sie mal raus und richtig abgehen.
Ballern. Dazu gibt es noch eine Frage vom Jan per Facebook, der sagt nämlich, wie steht er dazu, dass Goldberg die Schuld am Saudi-Event zugeschoben wird? Könnte es daran liegen, dass er kein WWE-Produkt ist? Chris?
Inwiefern wird ihm die Schuld am Saudi-Event zugeschoben?
Der hat
den Mist doch nicht geplant und den Deal auch.
Ich dachte, der war der Booker. Nein.
Also, nee, der hat halt auch nicht gebotcht, aber das hat ja nichts mit WWE-Produkt
zu tun. Wollte ich gerade sagen.
Der hat halt gebotcht und das hat damit halt einfach zu tun, dass er Goldberg ist und schon immer Kacke war im Ring. Aber Undertaker ist noch uralt. Er hat mittlerweile sein Alter. Das ist halt einfach ein Scheiß-Event, der nicht sein sollte.
Nee, also da kannst du den
Western wirklich keine Schuld trifft, geben. Das ist Vince wieder.
Aber es ist eigentlich toll. Eigentlich müssen wir mal einen Vince-Podcast machen, glaube ich, und dann geht's richtig ab. Ja, aber es ist doch wirklich so wie Chris sagt, du stellst zwei Rentner in den Ring. Bei Goldberg musst du ja nur bedenken, er hatte ja kaum Vorbereitungszeit bei seinem WrestleMania-Match, beziehungsweise bei seinem einen One, hat er sich ja monatelang vorher vorbereitet. Und jetzt hast du ja auch gesehen, okay, die Zeit hat er anscheinend ja nicht, weil das war relativ kurzfristig auch angekündigt. Und
War da auch 2 Monate vorher, oder nicht?
Ja, aber das ist ein bisschen was anderes als vorher, wo du halt richtig in die Deal und der hat ja Monate über Monate.
Ja, klar,
du hast halt zwei Leute drin, die halt nicht mehr wresteln können und die Schuld ist halt da nicht bei den Wrestlern. Das ist halt so, als wenn du zwei Amateure in den Ring stellst und dann ohne Schutz kämpfen lässt. Das geht halt nicht. Du musst da einfach als Veranstalter sagen, das ist nicht gut für eure Gesundheit, aber in dem Fall war es einfach die Kohle und die Wrestler tragen keine Schuld. Mir tun auch beide ein bisschen leid, dass sie halt dermaßen auf die Nase kriegen, weil du darfst sie einfach nicht auf die Karte setzen.
Kommen wir nochmal zu einer ganz kurzen AEW-Frage, die, glaube ich, ganz witzig gemeint ist. Ob Noelle Foley, also die Tochter von Mick Foley, zu Hause Ärger bekommen hat, da sie bei Double or Nothing war? David?
Habe ich gar nicht mitbekommen.
Ja, aber die ist doch bei jedem Wrestling-Event. Und Mick Foley findet doch auch alles andere geil. Also von daher.
Ich sag mal so, Foley war ja schon bei jeder Veranstaltung, also bei jeder anderen Liga gefühlt, von daher, nö, da gibt's keinen Ärger.
Das sind halt Wrestling-Fans.
Ich glaube, WWE ist auch gerade sehr, sehr vorsichtig, was Reaktionen auf Double or Nothing angeht. Ich meine, die haben auch bei Winnie Young jetzt halt nichts gemacht. Normalerweise hätten sie das wahrscheinlich gerne, aber die stehen gerade so im Fokus, dass die, glaube ich, alles versuchen, auf so eine Tretmine nicht zu treten.
Chris?
Ja, Noel Foley, da bin ich mir nie so sicher, ob es wirklich großer Wrestling-Fan ist oder einfach nur dahin geht, wo eine Kamera ist, wo sie leicht reinkommt.
Kann auch sein.
Denn das sah schon jetzt nicht so super interessiert immer aus, wenn man sie im Publikum gesehen hat. Da war sehr oft das Handy in der Hand. Wie auch bei einigen Euro-Superfans aus UK, um da keine Namen zu nennen, die immer ganz laut sind und so, aber nichts von den Matches sehen, weil die Selfies wichtiger sind, die rumgeschickt werden. Aber Ärger wird sie nicht bekommen haben. Und Mick Foley auch nicht, der kann auch machen, was er will.
Wie findest du das, ein Kai, oder machst du auch Selfies am Ring?
Ey, ich mach nur Selfies und betrink mich hemmungslos.
Also betrink bestimmt.
Ja, also von daher, ich bekomme auch nichts vom Match mit. Dann krieg ich auch immer Ärger von Olaf.
So. Und du bist nie im Kamerabild, schade.
Genau, schade. Oh Mann, letztens bei der WXW, da wirklich eine Kamera. Ich stand direkt am Ring, der hat einfach genau in meine Fresse gehalten. Super. Also wirklich, also richtig Close-Up-Shot. Cool.
Fühlt sich gut dabei, ne?
Mega. Ist auch gar nicht unangenehm oder sowas. Wenn du sagst so, nee, da gucke ich jetzt nicht rein, weil ich merke ja gar nicht, dass die Kamera in mein Gesicht ist. Aber ist schon witzig. Ja, auch mal representen, ne? Wir haben noch, der Carsten hat noch eine Frage gestellt, und zwar per Facebook. Was haltet ihr davon, dass Wrestler zurück zu NXT gehen? Also das hatten wir jetzt ja zum Beispiel letztens mit Tyler Breeze. David, wie siehst du das?
Schwierige Nummer. Man muss es halt, ich vergleiche es einfach beim Fußball, wenn jemand von der ersten Mannschaft, wo er nicht eingesetzt wird, in die zweite geschickt wird, und da kriegt er halt die Spielpraxis, hier kriegt er seine In-Ring-Time. Aber es ist halt schon ein Rückschritt. Also eigentlich weißt du, okay, ich bin fast gescheitert. Ich glaube halt nicht, dass die meisten, wie soll man sagen, nicht aus NXT rauskommen, aber halt nochmal Maincard One kriegen. Für die Wrestler hingegen ist es natürlich gut. Mir ist das lieber, man sieht die Wrestler, wenn nicht versaut, aber andererseits, NXT ist halt für mich eine Aufbauliga, wo ich mal denke, da solltest du eigentlich die Wrestler einsetzen, wo du denkst, früher oder später hauen die im Main-Roster richtig rein. Und ist so zweischneidiges Schwert. Ich glaube, die Wrestler sind eher bei der anderen Indie-Liga wahrscheinlich besser aufgehoben, als dass sie halt bei NXT in Anführungszeichen Platz blockieren. Ich weiß, das klingt hart, aber ich kann es schwer erklären.
Chris?
Sehe ich ein bisschen anders. Also einmal den Vergleich mit erster, zweiter Mannschaft Fußball, finde ich, taugt beim Wrestling überhaupt nichts. Gerade WWE, NXT. NXT ist nicht einfach nur Aufbauliga. NXT ist zudem auch noch das Wrestling-Produkt der WWE. Und da sind einfach einige Wrestler besser aufgehoben. Und es ist ja auch nicht so, dass sie degradiert wurden, sondern dass einige auch darum gebeten haben. Das haben wir, also Tyler Breeze hat ja auch in einem FAQ auf Twitter gesagt, dass er zu Triple H gegangen ist und das selbst angeleiert hat. Und das ist für die teilweise halt auch einfach besser, weil sie sich weiterhin vor Publikum präsentieren können, während sie in den Main-Shows gar nicht vor TV-Publikum auftreten. Das heißt, der Marktwert sinkt. Und man darf nicht vergessen, sie verdienen bei NXT immer noch vernünftiges Geld, haben ihren gesicherten Arbeitsplatz, bekommen ihre TV-Time, das ist in den Indies so nicht gegeben. Wo ich David dann zustimme, ist allerdings, dass anderen vielleicht der Platz weggenommen wird, denn NXT ist halt auch rappelvoll. Und wenn da jetzt noch wieder welche runtergehen wieder, weil sie es in den Main-Shows nicht geschafft haben, das ist eine Menge Arbeit, die man da leisten muss, um das, vernünftig hinzukriegen, dass man seine Card und sein Roster positioniert. Allerdings kann man da dann auch sagen, NXT braucht halt Enhancement Talent, so wie es ein Cassius Ohno ist, der bei NXT nie riesig rauskommen wird und auch nie in die Main-Shows groß gehen wird. Der ist halt da, um andere overzubringen. Und sowas brauchst du halt immer wieder. Du musst auch verschiedene Card-Regionen auffüllen, was nicht immer das Einfachste ist bei NXT, obwohl das Roster nicht klein ist. Daher muss man halt auch da ein bisschen abwarten, wie sich das entwickelt mit den Leuten, die dann wieder zurück zu NXT gegangen sind.
Ja, ich sehe das eigentlich genauso wie du, Chris. Eigentlich ist es eine gute Sache für die Leute, dass sie jetzt zurückgehen können. Weil es dann natürlich ist es halt irgendwo ein Downgrade, aber trotzdem, sie kriegen da ihre Matches, sie sind over, gute Stimmung. Du merkst auch, dass dann Leute auch zufriedener sind, zum Beispiel auch ein Tyler Breeze. Ich finde, der wirkte viel, viel zufriedener als irgendwie in irgendwelchen Man-Roster-Segmenten. Nur das Problem ist eben wirklich, du hast jetzt auch noch einen Keith Lee, von dem hast du verhältnismäßig fast gar nichts gesehen. Der hatte auch
der
noch
war
nicht
auch verletzt.
Ach, der war sogar also wirklich verletzt.
Okay. Ja, das hat Olaf mir auch letztens gesagt. Ich habe mich nämlich auch beschwert, dass man den nicht sehen konnte.
Ah, okay, ja gut. Aber also trotzdem ist es ja so, dass du noch viele Leute in der Pipeline hast, weil du hast auch viele einfach gesigned, so dieses, komm, die sind in den Indies nicht schlecht, die holen wir. Aber du signst auch Leute, die sind in den Indies schon irgendwo in Anführungsstrichen Stars und die musst du dann ja auch positionieren. Und das ist eben so ein bisschen dann noch eine größere Herausforderung, wenn du nochmal Main-Roster in Anführungsstrichen Stars zurückholst. Aber ich mag es erstmal, dass es möglich ist, weil besser als, dass sie irgendwo versauern und zufrieden sind, dann sagen, oh, ich verlasse irgendwie verlasse die Company oder sowas. Mhm.
Aber das ist auch so ein Punkt, das, was ich vorhin angesprochen habe, bei Leuten, wo du absehen kannst, dass es einfach scheitert, spätestens im Main-Roster. Das war bei Tyler Breeze damals doch auch so. Es hat doch jeder gewusst, dass dieses Prince Pretty-Gimmick voll untergehen wird, oder?
Ja, natürlich.
Das ist halt so typisches Schönling-Gimmick mit so ein bisschen tuntig, wie die WWE das dann gerne macht, ne? Dann da rein. Und, ja,
genau, so ein Apollo Crews, da wusstest du ja auch von Anfang an, alles klar.
Ja. Das war nicht ziemlich mein Gimmick, oder?
Damals.
Nee, das macht halt keinen Sinn, aber umgekehrt hast du dann halt Leute wie Aleister Black oder Ricochet, wo du denkst, eigentlich kannst du aus denen echt was machen und dann bumm. Ich weiß halt momentan nicht, ob man NXT dann damit so einen Gefallen macht. Ich meine, für die Wrestler ist es gut, aber was mir halt momentan bei NXT am meisten fehlt, ist einfach das Gefühl, was du halt anfangs hattest in der Zeit, dass die Leute, die aus NXT hochkamen, auch zu Stars im Main-Roster aufgebaut wurden oder halt direkt ein Plan da war, was du mit denen machst.
Ja, jetzt sind es irgendwie Lückenfüller gefühlt, um es ganz böse zu sagen.
Ja, aber es ist auch kein Plan richtig aufgegangen.
Ja, oder? Warum? Du hast ja zum Beispiel bei The Shield war ja auch so, dass sie vorher bei NXT waren.
Ja, ja gut, das ist aber auch schon Jahre ewig her. Das war ja ein ganz anderes NXT und da hat es auch Zeit gedauert.
Ja, oder meinetwegen die Women's Division ist Charlotte und so.
Ja, aber schau dir einen Kevin Owens an, einen Sami Zayn, einen Finn Bella.
Ja, total Momentum rausgenommen, aber vergleich mal deren Status mit Aleister Black. Ich glaube, das ist nochmal was ganz anderes.
Ja, also wenn man guckt, also Aleister Black, da würde ich noch abwarten. Ich finde die Promos zwar alle scheiße, aber also trotzdem mal gucken, wie es jetzt ist, wenn er wirklich alleine steht und kämpft. Also,
nein, aus denen kannst du was ganz Großes machen, sind wir mal ehrlich. Aber ich meine, es ist halt einfach nur der Moment, wo du jemanden debütieren lässt von NXT. Der muss eigentlich mit einem Plan versehen werden.
das stimmt. Apropos kein Plan, dann gibt es noch die zweite Frage und zwar, gibt es dank der Wildcard überhaupt noch einen Roster-Split und was haltet ihr von ihr? Chris, komm, gerade du als großer Nicht-Zyniker kannst du sicherlich was zur Wildcard-Rule sagen, ja, die doch schon was Frisches ist.
Ist fantastisch. Sie kann nur diesem Genie Vince McMahon entsprungen sein.
Ja, genau drei oder vier Leute, ne? Nicht mehr.
Ja. Direkt in der ersten Sendung war es mehr.
Ganz ehrlich, die Wildcard-Rule ist komplette Scheiße, ist aus dem Panikmodus heraus entstanden, weil der Sender gemeckert hat und sie wissen sich überhaupt nicht zu helfen, wie sie da irgendwie was an den Ratings machen können, weil sie überhaupt nicht wissen, was die Fans wollen, obwohl sie es ihnen sagen. Also du könntest, Vince McMahon könnten die Fans ihre Wünsche an die Haustür pinseln und der würde es nicht raffen. Der will dann sagen, was? Die haben aber Unrecht. Ich weiß selbst, was die gut zu finden haben.
Lars Sullivan.
Also
Vikings Experience und
wie die ja, also diese ganze Wildcard-Rule-Kacke, das ist halt so dieses typisch nervige WWE-Rumgeeier, überhaupt kein Gespür mehr für einen Zeitgeist. Dummer Mist.
Ich glaube, das würde ich noch nicht mal so sagen, dass was mit Zeitgeist zu tun hat, sondern das ist eigentlich ein Paradebeispiel dafür, was bei WWE falsch läuft. Du kündigst einen Roster-Split groß an, machst den halbherzig und relativierst den im Grunde genommen eine Woche später, den die Wildcard einsetzt.
Natürlich.
Also du haust den halt was hin, kündigst was an, bietest ein halbherziges Produkt, aber vernichtest es dann komplett selber und alles, was passiert ist, war irrelevant.
Und das ist ja, aber das ist halt auch sinnlos. Weil sie die Fans für blöd halten teilweise.
Ja, aber das wird sie halt irgendwann rechnen und ich glaube, wir können zusammenfassen. Ich bin mal gespannt auf Kai, ob der jetzt sagt, nee, voll gut, aber ich finde den Roster-Split, ich fand die Umsetzung schon dieses Jahr wirklich katastrophal und das mit dem Wildcard, das war auch der Moment, wo ich dann wirklich danach drei Wochen lang War nicht geguckt habe, weil ich hatte keinen Bock mehr.
Hattest du keinen Bock auf die Wildcard-Rule? Zu gucken, wer mal wo da ist, der Chaos, kann jeder überall sein.
Ja, ich bin jetzt mal ehrlich, das war wirklich der Moment, wo ich dachte, wollt ihr mich verarschen? Warum sollte ich denn einschalten, wenn es doch eh egal ist, ob ich eine Woche überspringe, weil ihr relativiert ja alles, was passiert.
Wildcard.
Ja, und da war wirklich, da hat die WWE mich richtig verloren. Das war Ende bei mir dann.
Ja, also, um es jetzt nicht nochmal zu wiederholen, wie scheiße die Idee ist, letztendlich hättest du sagen können, wenn du irgendwie sowas machen willst, dann mach doch dann sag doch, ein Champion hat eine Wildcard. So, wenn du jetzt WWE-Champion bist, dann darfst du mal zu Raw rüber oder sowas. Dann mach doch irgendwie so einen Kram.
Aber das ist einfach, doch auch scheiße.
Natürlich ist es scheiße, aber das ist halt weniger kacke als dieses, ja, immer dürfen vier Leute wechseln und ja, und auf einmal sind es 20, die jetzt von SmackDown bei Raw sind und andersrum. Dann kannst du lieber wenigstens so, dann kannst du argumentieren, ja, deswegen ist der Kofi jetzt hier. Weil so, guck mal, in den ersten drei Wochen,
gar nicht so argumentieren.
Da hast du doch immer die gleichen Wildcards.
Nein, wir grätschen immer dazwischen, wir nehmen dir das Mikrofon weg. Es sollte gar keine Wildcard geben. Auch
ja, egal, genau, bin ich auch dabei.
Egal in welcher Form. Und Roster Split muss rigoros sein. Wenn man das schon macht, muss es rigoros sein und muss auch Impact haben, Ende aus. So.
Ja, einfach mal Mauer zwischen Raw und SmackDown bauen.
Irgendeinen so. Nachsatz von ihm kannst du ja noch sagen, vom Carsten.
Genau. Er sagt nämlich, danke für eure tolle Arbeit und auf die nächsten 250.
Jupp. Hey!
Mal gucken, was dann die Wildcard-Rule macht, bei Ausgabe 500.
Da gibt es nur noch Wildcard, kein Roster-Split mehr.
Der Dan schreibt noch via Facebook auch erstmal ein Lob. Bester Wrestling-Podcast, dickes Lob an die gesamte Headlock-Crew. Hier meine Fragen. Zwei kurze Fragen. Wer steht eurer Meinung nach im Main-Event beim SummerSlam? Chris, komm, Namen, sag. CM Punk.
Vermutlich, keine Ahnung, Ziggler gegen Kofi immer noch oder so.
David?
Es ist wirklich mir absolut egal, wer beim Main Event bei SummerSlam auftritt. Vielleicht haben wir dann Lesnar gegen Seth Rollins, weil wir das noch nie gesehen haben. Ich weiß es nicht.
Ja, ich hoffe auf Rollins. Ganz ehrlich, auch gut, weil ich bin halt live da, ne? Habe ich da Bock drauf. Von daher auch einfach mal einen Shane McMahon ins Main Event packen, wäre auch ganz geil.
Jawohl, Seth Rollins gegen Shane im 60-Man-Iron-Match.
Ja! Und Shane schwitzt nach 3 Sekunden.
Meine Frage an euch, wird Shane McMahon dieses Jahr noch Champion?
Ja.
Wie sehr werdet ihr dann im Strahl kotzen?
Ich würde einfach auch feiern. Also wirklich, der ist ja nicht ohne Grund best in the world.
ich hab jetzt schon gekotzt im Strahl. Jetzt hör mal auf.
Du bist so ein dummer Assi-Kai, ey.
Auch da wird Leistung belohnt.
Mir ist ja mal aufgefallen, dass bei den Fragen super viel Fantasy-Booking ist.
Ja, aber ist immer so. Deswegen, apropos Fantasy Booking, eure Vorhersage für WrestleMania 2020. Wer holt den Universal Championship? Cash in von Brock? Fragezeichen.
Der casht ein und gewinnt die beiden sich selber.
Ja. Also ich sag mal so, wenn es nicht Shane wird, dann tippe ich auf Roman.
Goldberg.
Chris, komm. Sag, wen nennst du?
Ja, wahrscheinlich Roman.
Noel Jose? Okay.
Das wäre gut.
Boah, das ist aber eine blöde Frage, weil wer ist ein Championship würdig? Ist nicht so viel da, ne?
Ja, Roman halt. Also das war eine ernst gemeinte Antwort.
Ja, pass auf, Lesnar holt den Titel von Rollins und trägt den dann bis zu WrestleMania. Ja, und dann kommt Reigns und besiegt ihn.
Weil und gewinnt den Rumble gemacht. Und dann hier.
Ja, stimmt. Das für oh, Reigns als Rumble-Winner. Das also, brauchen wir.
Hier, für meinen Bruder, hol ich zurück. Genau, ey, Leute, letztes Jahr war ich nicht im Main Event von WrestleMania, jetzt muss ich das wieder sein.
Ja. So, kommen wir zu einer weiteren Frage. Und zwar, da fragt der Daniel bei Facebook, so geht er so in Richtung, in Anführungsstrichen, persönliche Fragen. Was macht ihr hauptberuflich und wie lässt ihr es mit dem Podcast vereinbaren? Chris.
Gut, dass du mich fragst, wenn ich gerade trinke.
Ja, einfach mal nicht trinken, einfach mal Profi sein. Also Chris macht auf jeden Fall hauptberuflich keine Podcasts, wie ihr merkt.
Ich bin Redakteur bei Computech, das heißt, ich teste Videospiele für PC Games, Play 4, Games aktuell, Endzone, schreib drüber, mach Videos, Streaming-Gedöns, Podcast, moderiere eine eigene Scheißspielshow, die dieses Jahr auch noch in Staffel 2 geht, für unseren YouTube-Kanal von PC Games. Videospiele.
Zocke. Okay. Dafür.
Ich bin Portalleiter bei MannTV, ist ein Online-Magazin. Ja, was ich halt mache, ich bin halt der Sklaventreiber bei uns in der Redaktion, ich mache die Planung. Schaue auch beim Geschäftlichen, bin da auch involviert und Alltag ist halt langweilig. Ich schaue einfach, was Männer interessiert und das bringen wir dann halt.
Du bist also quasi der Vince McMahon des Portals MannTV.
Ja, nur dass ich zum Beispiel bei meinen Mitarbeitern sage, hey, geht eher nach Hause, ist zu heiß. Anstatt ich sage, geht mal in den Ring, mach mal ein bisschen mehr.
Ja, und bei dir ist nicht so die Gefahr, dass du den Anschluss verlierst, weil Möpse sind zeitlos.
So. auch unsere Leser mögen eher älteres Zeug, deswegen passt das ganz gut. Also wenn wir zum Beispiel Wrestling-Sachen bringen,
ältere Möpse. Halt,
dass nicht nur ältere Möpse, sondern auch ältere Herren wie Undertaker oder in Stone Cold mehr ziehen als halt Jungspunde mit kleinen Möpsen.
David mag ältere Herren.
Die sind so kuschelig.
So, was machst du denn, Kai?
Ich mag ganz stinknormal Buchhaltung. Einfach nur Geld. Ich bin der Mann fürs Geld.
Also auch wie Vince.
Genau, auch wie Vince, genau. Ich gebe das Geld anderer Leute aus.
Sind wir nicht alle wie Vince?
Ja, genau. Wollen wir nicht alle wie Vince sein? Und das mit dem Podcast vereinbaren. Wir machen es halt immer nach der Arbeit fertig. Ich glaube, das gilt ja für alle.
Ja.
Der Tobi fragt
noch. Oder wir opfern unseren Feiertag extra dafür.
Genau,
wir opfern am Wochenende. Leichnam. Will ich wissen, ob wir das schon am Wochenende gemacht haben. Und dann Olaf meinte vorhin, lass das mal um 10 Uhr morgens machen, das ist ganz toll.
Genau, Olaf ist nämlich der Sklaventreiber, nicht David.
Ja, eben.
Der Tobias fragt noch bei Facebook, mich würde interessieren, wie ihr zum Wrestling gekommen seid und eure ersten Matches, die ihr gesehen habt. David, als alter Mann.
Kurz und knapp, ich habe das so oft hier schon gesagt, aber alte Männer wiederholen sich. WrestleMania 6 war mein erster Event, den habe ich in Spanien geguckt, bin Halbspanier bei meinem Opa, ich kann aber kein Spanisch, oder beziehungsweise konnte da kein Spanisch. Der saß auf einem Schaukelstuhl, es lief im spanischen Fernsehen WrestleMania 6. Im Free TV. Ich saß daneben, habe mich da hingehockt. Und wir hatten irre viel Spaß bei Warrior gegen Hogan, obwohl wir halt uns nur unterhalten konnten, aber er muss halt immer lachen, wenn es einen Body Slam gab und Co. Und so bin ich zum Wrestling gekommen, weil ich fand das halt cool. Und zu Hause habe ich dann gemerkt, durch dass es im Fernsehen lief, ich glaube Tele5 war das damals zuerst. Und in der Schule hat das jeder geschaut und dann so kam das einfach.
Chris?
Ja, ich habe das auch schon tausendmal erzählt. So ein bisschen
durch einer super motiviert, so ja, dann.
Was mitbekommen, Bret Hart fand ich ganz cool, hab ab und zu mal ein paar Tapes von dem bekommen. Zum Beispiel WrestleMania 12 hat mich ziemlich geflasht damals dann und dann hinterher in der Attitude-Zeit heimlich geguckt, weil ich es nicht durfte. Und Stone Cold Steve Austin und gerade The Rock haben halt so das Wrestling-Fieber bei mir ausgelöst dann.
Aber mal eine Frage, haben eure Eltern auch immer anstatt Wrestling Catchen gesagt?
Ja.
Ja. Weil ich konnte meinen Eltern immer sagen, ja, ich gucke gerade Wrestling, haben sie nicht verstanden, ich muss immer sagen Catchen.
Ja, ich gucke Catchen, ehrlicher Sport, ehrlicher Catch-Sport. Bei mir war es auch, also das fing auch irgendwie mit Tele 5 an, man hat es irgendwie beim Zappen entdeckt, ist dann hängen geblieben und das, also ich weiß nicht mehr, was mein erstes Match war, aber das erste Event, an was ich mich richtig krass erinnern kann, war so eine DVD vom Flohmarkt und zwar das JBL-Match war bei Judgment Day gegen Cena, ne? 2-4, 2-5?
2-5.
Ja, das hatte ich auf DVD und hab's irgendwie dreimal geguckt. Also auch unabhängig davon, ob es gut war, man hat einfach die Sachen geguckt, die da waren.
DVD, ich habe damals so Videokassetten im Bertelsmann Club gekauft.
Da bist du auch alt.
Das war toll, da gab's eine super Hulk Hogan VHS, wo du echt die Krise bekommen hast, wenn du das heute guckst.
Seine private, die er selber aufgenommen hat?
Nee, nicht ganz, war fast genauso gut. Da ging's halt darum, dass er ja so ein toller Held ist und dann war es halt, es wurde wirklich so erzählt, dass halt alles echt ist. Und dann kam halt Earthquake, der hat sich auf ihn draufgesetzt und dadurch war er im Krankenhaus und tausende Fans haben ihn geschrieben und oh Gott,
oh
Gott.
Oh Mann, ey.
Dafür hast du Geld ausgegeben?
Ja, das hat die Kassette hat jeweils 39,99 D-Mark gekostet.
Ach du Scheiße.
Da musste ich immer sparen. Jede drei Monate konnte ich mir halt eine Videokassette holen.
Oh, jetzt pass auf, jetzt kommt wieder jetzt so eine Schnellschussrunde. Und zwar geht es um Lieblingswrestler aus verschiedenen Jahren. Lieblingswrestler, also von Stefan per Facebook. Steven, mit V. Mein Lieblingswrestler aus den 90ern, David.
Bret Hart.
Chris.
The Rock.
Stone Cold. Lieblingswrestler aus den 2000ern, David.
Ja, dann nehme ich Stone Cold, weil der war zwar schon vorher dabei, aber den kann ich dann auch noch nennen, weil der noch aktiv war.
Na, okay. Chris.
Undertaker.
Okay. Ich geht bei mir eigentlich eher in 11 rein, aber so 9 fing es irgendwie an. CM Punk. 2000, also aus den 10er Jahren. David.
Shawn Michaels.
Ja.
Er hatte da unfassbar geile Matches. Er hat da abgeliefert in der Zeit. Boah. Okay.
Chris.
Kevin Owens. Oder / Kevin Steen.
Okay. AJ Styles. Tobi Top fragt via Facebook, welche drei Eigenschaften mögt er noch mit Podcastern am liebsten? Ach du Kacke, David.
Ich bin froh, dass keiner von den beiden masturbiert, während wir den Podcast halten.
Ey, wenn du wüsstest, ne?
ansonsten, ich mag es.
Hört man das?
Ich bringe mich gleichzeitig zu Weißglut manchmal, dass Kai Kritik gerne als Internet-Hate abtut und zeitgleich die WWE verteidigt. Was ich voll mag, dass Kai so ein extremer Rollins und CM Punk-Fan ist. Ich glaube, Rollins könnte alles machen, er wird abfallen. Wenn er ein Foto macht, dass er Kaffee trinkt, ist es 5 Sterne.
Einfach mal ein Schwanzbild.
Ihr wisst schon, dass Olaf gleich nur am Schneiden ist, ne?
Wieso, was war eine ehrliche
Geschichte? Bei Chris mag ich einfach, dass er ein Assi ist. Aber ein ehrlicher.
Was?
Das ich einfach, gar nicht. Nee, ich würde halt sagen, wenn man jetzt im Ruhrpott wäre, wo ich halt nicht bin, ich bin im Bergischen Land, das ist ein Unterschied. Aber im Ruhrpott würde man halt sagen, ist so frei Schnauze. Und ich glaube, dass Chris und ich einen sehr ähnlichen Wrestling-Geschmack haben.
Kann sein.
Chris? Also, reden wir jetzt nur über uns hier, weil wir hier sind? Oder
ja, natürlich nur über uns hier, weil sonst glaube ich, irgendwie 4 Stunden hier.
Ja, stimmt. Chris, komm.
Ja, das außerdem müssen wir ja was Positives an Olaf finden, Leute. Ja.
Kommt in alle Ecken, weil er so klein ist. Er kann gut putzen.
Ich mag an euch beiden, dass ihr beide sehr authentisch seid. Ihr verstellt euch nicht für den Podcast. Ihr verfangt euch dann auch schon mal, genauso wie ich es auch manchmal tue, in der Meinung und haltet so einen kleinen Monolog. Das kann David sehr gut. Das finde ich schon mal allein toll, dass das bei mir dann nicht so raussticht, dass ich teilweise zu lange Monologe halte. Ihr seid beide eigentlich lustig, auf verschiedene Art und Weise. Und David hat auch Ahnung von Wrestling.
und wir mögen alle Möpse.
Nee, keine Ahnung, schwer.
Es ist aber wirklich auch eine schwierige Frage. Eigentlich hätte man sagen müssen, welche Eigenschaften mögt ihr im anderen Podcaster nicht? Dann hauen wir direkt
uns rein. Das wäre so einfach, ne?
Da hauen wir uns direkt richtig rein. Ja.
Also wirklich bei mir gefällt am besten, jetzt auch so bei euch beiden, die Sache mit dem Humor, dass man immer so sagt, oh, man kann einander aufziehen und irgendwie so sich auch manchmal so ein bisschen die Meinung lustig machen und dann ist irgendwie keiner beleidigt, sondern das ist alles so ein bisschen wie so ein wie so ein normales Gespräch zwischen, also jetzt, ob Mikrofon läuft oder nicht. Das ist ganz lustig. Ja, und bei David finde ich halt ganz gut, dass man da halt sich sehr häufig halt auch mit David halt diskutieren kann. Über die Meinung halt.
Sag halt einfach, dass du der Meinung bist, dass ich immer eine falsche Meinung habe. Sag es doch einfach.
Ja. Und dass David halt immer mit seinem Internet halt hate, sehr viel halt auch immer seine Internet halt Meinung preisgibt.
David und ich bin der Assi, ne?
Apropos Assi, können wir bei negativen Eigenschaften nennen, dass bei Chris ganz schrecklich ist, dass er immer ein WLAN leckert.
Ja, dass er einfach kein Geld für Internet hat.
Bambusleitung.
Genau. Ach ja, und nochmal jetzt ganz schön zum Abschluss natürlich auch, weil wir ja jetzt schon mehrere Supporter haben bei Patreon, Steady, die irgendwie da monatlich Geld geben für Sonderformate, fragt noch der Tobi, was wäre euer Traum für Headlock speziell Patreon und Steady? Zum Beispiel genug Supporter, um allen eine WrestleMania-Reise zu finanzieren. David.
Ich bin jetzt mal der absolute Ego-Assi. Der absolute Traum wäre, dass Headlock uns eine Reise zu WrestleMania finanziert und ich irgendwann mein Leben dahin komme.
Ja gut, aber das ist ja die Frage, ne? Also ja.
Naja, auf jeden Fall, es wäre mega schön, vor so eine Reise, man wird irgendwie Supporter mitnehmen, dann haust du halt richtig einen ganzen Reisebus voll und alle zusammen, das wäre doch mega. Es wird nie passieren, weil wir sind nicht Vince, aber trotzdem.
Chris?
Ja, würde ich mir schon gefallen lassen, dass wir irgendwie was machen, aber ich bin ja schon mit kleinen Dingen glücklich und bei WrestleMania war ich schon zweimal, deshalb, also wenn wir es einfach mal hinkriegen würden, zusammen zum Super Strong Style zu fliegen vom Progress, das würde mir schon reichen.
Ich sehe es auch so, also allein, natürlich klar, so Superlativen wie Mania-Reise wäre immer krass, aber dann, dass man dann sagt, zum Beispiel, ich bin jetzt mal ganz selbstlos, und dass dann auch zum Beispiel irgendwie ein Olaf, der dann unnormal viel Zeit hier reinsteckt, der dann die ganzen Bums hier schneidet, wenn wir wieder Schimpfworte, gerade ich oder auch ein Chris sagen.
Ich?
Nee, was?
Ich,
nein.
Ich, das finde ich gut. Chris ist der Assi hier.
Nee, also, dass dann auch mal irgendwie, dass man da irgendwie sagt, dass diese Arbeit dann irgendwie in Geld aufgewogen wird oder sowas, das wäre halt ganz cool, dass man da irgendwie, einfach sagt, dass man für seine Arbeit, also wie gesagt, gerade halt ein Olaf, dafür dann irgendwie auch entlohnt wird. Sowas wäre natürlich ganz cool. Und da ist man ja auch irgendwie auf einem guten Weg und das mag ich. Das wäre was ganz Cooles.
Ich glaube, wir können generell sagen, dass der Traum so ein bisschen ist, dass es halt so weitergeht.
Ja, also
ich genau. Ich finde halt einfach schön, wenn das halt jetzt so der Anfang war und jetzt einfach einmal weiter und mal hinten mal schauen, wohin die Reise geht, aber das halt. Ja, so blöd es klingt, mag noch nicht mal jetzt finanziell gesehen, sondern ich hoffe halt, dass diese Beteiligung von den Hörern weiterhin so hoch ist. Weil das finde ich zum Beispiel cool. Ich schaue ganz gerne, auch bei Podcasts, wo ich nicht dabei war und wo ich jetzt nicht die Zeit habe, die zu hören, mal gerne in die Kommentare rein.
Ja, ganz und genau.
Das finde ich halt super.
Das sehe ich genauso. Der Danny Dux fragt via Facebook, wenn ihr ein Ereignis, Titelwechsel, Storyline, Verträge mit Wrestler, Großevent aus der Vergangenheit der WWE rückgängig machen oder anders gestalten könntet, was wäre es und warum? Ausklammern möchte ich hier die Tragödie um Owen Hart oder halt also sonstige Todesfälle oder gesundheitliche Sachen. Die klammert er aus. Chris.
Storylines rückgängig machen.
Oh das Gott. Kann jetzt lange dauern.
Also halt, oder halt irgendwie Titelwechsel, halt irgendwie sowas, ne?
Sowas wie die Katie Vick Storyline oder sowas. Könnte ich drauf verzichten. Oder,
Hallo?
Da könnte man so viele Sachen.
Das ist gerade eine Steilvorlage in der Frage für dich.
Für mich?
Ja, weil da steht, wenn ihr ein Ereignis in Klammern, wird unter anderem auch gesagt, Groß-Event rückgängig machen könntet. Welchen Groß-Event hättest du denn gerne nicht mehr?
Den Royal Rumble.
Den ganzen Saudi-Mist.
Ja, also, siehst du?
Ja, keine Ahnung. Viele Dinge. Jinder Mahal als Champion. Das war furchtbar. Würde ich auch rückgängig machen.
Aber es war auch ein bisschen lustig.
Jeff Hardy als Champion.
Das übertreib mir. Ja, jetzt lass mal die Kirche, hey, Kollege. Gut,
also Jeff Hardy, ich habe damals mir gewünscht, dass er schon länger gedauert hätte.
Jetzt ich glaube, los, knuspert ey. Deine Rübe.
Man könnte die mal rauswerfen.
Wie sie sich beide triggern lassen, wunderschön.
Hallo, arroganten Fatzke, du. meine Antwort ist ganz einfach und jeder, der den Podcast mehr als zweimal gehört hat, weiß, was ich sagen werde. Verträge mit Wrestlern, einfach, dass ein CM Punk nicht gegangen wäre. As simple as that. David.
Ja, also bei Verträgen hätte ich mir einfach gewünscht, dass ein CM Punk nie gegangen wäre. Bin ich sogar mal ausnahmsweise bei Kai. Ich hätte mir auch gewünscht, dass man Roman Reigns den Push nicht so durchgezogen hätte, wie man das gemacht hat. Das ist, glaube ich, das, was mir richtig auf den Keks ging zuletzt.
Genau. Jetzt kommt eine Frage an uns beide, Chris. Was wurde aus der Wette um das Debüt von Aleister Black im Main-Roster? Kai und Chris hatten im Ausblick auf 2019 eine Wette dazu abgeschlossen. Dann hau mal raus.
Ja. Ja, wer zieht sich aus?
Du bist ein Schwein, Kai. Also ich persönlich kann mich nicht mehr dran erinnern. Was sagst du denn dazu?
Ich weiß es auch nicht mehr, wenn ich ehrlich bin. Es ging, glaube ich, irgendwie darum, wie schnell, also wenn ich mich nicht irre, war es auch irgendwie sowas, wie schnell Aleister Black da, also ob es da irgendwie mit Impact, ob er da debütiert aus dem Nichts und irgendwie direkt zack ins Main Event kommt oder sowas. Und ja, letztendlich können wir einfach nur sagen, das Debüt, ja, war geil, hat man 7 Wochen vorher angekündigt, hat Spaß gemacht. War nix, bis jetzt unspektakulär, super. Ich würde sagen, die Wette verloren hat definitiv Aleister Black.
Ja, so kann man es sagen. Wahrscheinlich haben wir um Bier gewettet, oder? Bei einer WXW-Show oder so.
Ja. War das nicht so, dass einer von euch nackt durch die Stadt flitzen wollte?
Ja, irgendwie sowas. Und mit leichten Frauen oder so. Irgendwie. Der eine musste irgendwie...
Olaf.
Ja, der andere durfte irgendwie den anderen 10-mal choppen. Ich glaube, sowas war es.
Ja, also die, um mal drauf zurückzukommen, ich habe die Wette komplett vergessen. Ich weiß nicht mehr genau, um was es ging. Schön, dass unsere Hörer sich sowas merken. Besser als wir. Wir sollten auf sowas zukünftig achten.
Ich verspreche jetzt gerade im Podcast, dass ich es nachhören werde. So, dass wir es im nächsten Podcast, wenn wir beide da sind, werde ich es ansprechen.
Können wir uns nicht darauf einigen, dass sollte Danny Dux irgendwann mal euch real begegnen bei WXW oder sonst wo, dass ihr dem ein Bier ausgibt dafür?
Damit kann ich leben.
Da muss er sich aber auch irgendwie ausweisen als Danny Dux.
Wollte ich gerade sagen.
Jeder an hier und sagt, ja, Kai, Chris, ich will kriegen ein Bier von euch, ne?
Ja.
Ja, das ist wirklich ein Personalausweis. Ja, Danny Dux.
Genau.
Oh Mist.
Das ist mein Name.
Ja.
Der Stefan fragt noch via Facebook. Oh, das ist schwierig. Was war für euch euer coolster oder lustigster oder emotionalster oder spannendster Podcast von den 249? David.
Ach du meine Güte. Also ich habe ein Langzeitgedächtnis, also nicht wie ein Stück Papier oder so. Das ist, bin froh, wenn ich mir eure Namen merken kann. Weiß ich noch nicht mehr, was wir für Podcasts alles hatten. Was ich halt noch weiß, dass wir mal einen Podcast hatten, wo du und ich stark unterschiedlicher Meinung waren. Das war auf jeden Fall emotional. Und
das war der Rumble. Das war der Rumble.
Der Rumble. Was ich, der lustigste Podcast ist eigentlich jeder. Und auf jeden Fall emotional war auch noch jetzt zuletzt der Screwjob-Podcast, als dann Owen Hart zur Sprache kam. Das war schon hui, hui, hui. Ging ein bisschen rein. Generell coolste Podcast. Nein, schwer zu sagen. Also ich kann da wirklich nicht drauf antworten, richtig.
Chris.
Bei meiner ersten WrestleMania, als ich aus dem Hotel in Orlando gepodcastet habe mit Olaf, während ich so ein Kakaodrink getrunken habe, der eigentlich einfach nur flüssiges Diabetes war. Das war ganz cool, eben auch, weil ich diese WrestleMania-Reise so genossen habe. Das war sehr geil. Richtig scheiße war dagegen danach das Jahr aus New Orleans, als ich mit Olaf aus dem Hotelzimmer gepodcastet habe, weil ich da richtig krank war.
Oh ja, da weiß ich noch. Da war ich dabei.
Und woran ich mich auch noch sehr gut erinnern kann, so das erste Mal mit Shaggy zusammen podcasten, wo Olaf einfach nur meinte, ja, das ist einer, der macht auch schon mal was bei der WXW oder so. Und ich dachte erst noch, ja, okay, ich kenne den nicht. Wer weiß, was das für ein Hi-Yo-Pi ist. Und er entpuppte sich halt als Shaggy, ne? So wie wir ihn kennen und manchmal lieben. Das hat dann schon Spaß gemacht, wenn du so merkst, hey, der fügt sich direkt so in die Gruppe ein. Das macht richtig Spaß, mit dem zu labern. Und der Kevin Owens Podcast ist mir auf jeden Fall im Gedächtnis geblieben, wo mein Rechner abgeraucht ist währenddessen irgendwie zweimal oder so und wir insgesamt um die 4 Stunden oder was für diesen Podcast gebraucht haben, bis wir die Aufnahme im Kasten hatten.
Hat sich da gelohnt. Aber Kai, darf mal kurz noch was einwerfen?
Ja.
Weil das betrifft eigentlich dich und mich. Apropos lustiger Moment, als Shaggy bei uns die Moderation gemacht hat.
Oh ja, das war...
Und,
das,
weil wir machen immer, damit die Spuren, wir nehmen alle die Spuren separat auf, damit die synchron sind, machen wir immer anfangs einen Countdown, also der Host zählt runter, dann klatschen wir, damit wir ungefähr ein Signal haben, alles klar, das ist dann die Synchronität. Und Shaggy hat halt einfach eiskalt gemacht, so okay, dann fangen wir jetzt mal an. Und eigentlich ist es dann so Pause und dann langsam 3, 2, 1, damit man Zeit hat. Und Shaggy einfach nur eiskalt, 3, 2, 1, bumm.
3, 2, 1, Klatsch.
Und wegen da, so, was war das denn jetzt? Das war echt nicht lustig.
Bei mir ist auch so, also auf jeden Fall emotionalster Podcast, da gehe ich wirklich mit dir komplett mit dem Rumble-Ding. Das war auch einfach ein wirkliches Streitgespräch. Das ist im Nachhinein ist es einfach wirklich super lustig. Ich glaube, ich könnte noch heute gar nicht mehr hören, weil man sich dann irgendwie so denkt, so, oh Mann, ey. Das
wir haben uns auch schon voll reingesteigert.
Ja, wirklich, aber es ist halt auch, das zeigt ja auch irgendwie das, was das dann für ein emotionales Thema doch irgendwie ist. was dann irgendwie schon...
Ich glaube, da hat mir Olaf sogar zwischendurch geschrieben, so, was ist hier eigentlich los?
Die das eskaliert hier gerade. Ja. Olaf, so wie so das Kind, wenn sich so die Eltern streiten, so nein, das und das, nur angeschrien, beleidigt und so, du hast keine Ahnung.
Aber Olaf ist auch generell ja immer der, immer so beschwichtigt, ist doch nicht so schlimm. Ja, wenn er merkt, so könnte jetzt emotional werden, ja, mal schnell abbrechen.
Ja, und dann Olaf so am Vermitteln und wir so, Olaf, halt's Maul! So.
Verbrüten wir beide zusammen.
Ja, wir sind hier gerade am Streiten, lass uns. ja, lustigster Moment, das sind dann immer so kleine Einschübe, also wo man dann immer so fünf komplett weirde Minuten in so einem Podcast hat. Wie zum Beispiel irgendwie das eine Mal als David Superblow gesagt hat, ach, was ich super witzig auch, fand, anstatt Super Bowl. Oder auch letztens, auch wo ich mich so versprochen habe und irgendwie da ging es um Undertaker und Sting. Und ich wollte sagen, die haben ja schon beide mit Verletzungen zu tun gehabt und mein Kopf hat gesagt, die haben ja schon beide viel mit Verletzungen zu tun gehabt.
Also, irgendwie so. Das sagt Chris Humor. Der geht drauf
steil. Also irgendwie solche Sachen, dass dann immer so. Und ich weiß gar nicht, das ist auch schon länger her, da hat irgendwie Olaf sich mal versprochen und da haben Chris und ich wirklich im Podcast 5, wir kamen einfach nicht klar und mussten irgendwie dann lachen und auch so die Sachen, die dann immer irgendwie vor der Aufnahme passieren. Also auch, man, wenn man da mal Mäuschen spielen würde, was da für asoziale Witze fallen und dann hier und da. Also das, also da ist schon so viel passiert, ne, also ganz viele Momente. Und was immer noch komisch ist, wenn ich an den ersten Podcast denke, wie schlecht man da noch war.
Ja, aber generell, ich glaube, wenn die User wüssten, was Olaf alles rausschneidet, uiuiui.
Aber wirklich, ja. Einfach war so ein Ding ungeschnitten hochstellen, viel Spaß damit.
Übrigens auch sehr schöne Momente sind, wenn man sich selber auf Mute gestellt hat, entweder weil man einen Lachanfall hatte wegen irgendetwas oder weil man gerade was trinkt oder sonst was und Olaf einen eiskalt dann die Frage stellt. Also dann, man hört die Frage, man hört ein bisschen zu und dann, na, alles klar, macht dabei, plötzlich fällt der Name.
Ja, so wie ich gerade bei Chris.
Genau, aber das geht dann halt im Podcast so oft und wiederholt sich immer wieder und du denkst einfach nur, oh, lass das jetzt mal.
Ja. Also ich denke mal, damit haben wir auch die Frage, gewisse Momente, die extrem feiert, die bei dem Podcast passiert sind, auch irgendwie beantwortet. Dann hat er noch gesagt, finde ich eine schöne Formulierung, vielen Dank für eure Arbeit, ihr seid Helden aus dem Kopfhörer. Ich finde, das kann man sich auch irgendwo tätowieren lassen. Sollen wir darum wetten, Chris?
Hast du nicht schon genug peinliche Tattoos? Du Straight-Edge-Man, du?
Kannst du mir das Gegenteil beweisen? Wieso? Bin ich doch.
Team Prost.
Passend zu Team Prost. Die nächste Frage ist nämlich von Tobi. Vom Bieter und Tobi. Vom Team Prost, Tobi. Was bedeutet Headlock für euch? Habt ihr durch den Podcast beispielsweise viele neue Leute kennengelernt? Sind Freundschaften entstanden? In Klammern, hallo Hotel Buddy Kai. Und auch, hat sich durch den Podcast eure Sicht auf das Wrestling geändert? Oder seht ihr Dinge jetzt beispielsweise völlig anders? Chris.
Ja, also ich würde schon sagen, dass in gewisser Hinsicht Freundschaften entstanden sind, auch wenn wir uns sehr selten sehen. Wenn wir uns da mal treffen, irgendwie auf einem WXW-Event oder sowas, wir freuen uns, wir kommen super miteinander aus. Es ist halt schon so ein erweiterter Freundeskreis auf jeden Fall durch Headlock. Auch einige Hörer, die man getroffen hat und mit denen man sich gut versteht oder sogar angefreundet hat. Ja, ist schon cool. Also, und Headlock macht einfach Spaß. Das ist gewisserweise auch einfach mal ein Ventil für Frust. Man kann aber auch genauso gut, wenn einem was gefällt, einfach mal jubeln. Man hat Leute, mit denen man sich eben übers Wrestling unterhalten kann, was man ja auch nicht immer im Bekanntenkreis hat. Es ist ja nun mal eine Nische. Und ja, die Sicht aufs Wrestling hat sich insofern verändert, dass man einfach mit so vielen Meinungen konfrontiert wird, einmal aus dem Headlock-Team selbst und auch von Hörern, was man so liest an Feedback, wo man halt auch oft überlegt, was gar nicht so die eigene Meinung war vorher, wo man einfach sieht, okay, der hat aber einen guten Punkt, der hat Argumente. Und man denkt einfach, besser drüber nach. Man ist nicht mehr immer so gleich so ganz abgefuckt auf die Smart-Mark-Schiene, dass man einfach nur lospöbelt oder so. Man nimmt einfach mehr Sichtweisen auf und kann auch viele Sachen entspannter sehen, wenn es nicht gerade so ein Scheiß ist wie die aktuelle WWE. Es ist einfach wirklich ein tolles Projekt, was ich mir auch, ja, also ich würde auf jeden Fall was vermissen, wenn es jetzt hieße irgendwie Headlock hört auf oder Chris, wir haben einen neuen Bassisten für die Band gefunden, du darfst nicht mehr mitmachen oder
sonst. David.
Ich bin bei Chris, also es würde echt was fehlen jetzt mittlerweile, allein schon, ja, wie Chris schon sagte, halt, man hat sie ja schon befreundet. Man muss auch dazu sagen, es ist ja nicht nur so, dass wir uns immer nur treffen, wenn wir podcasten, sondern wir haben halt auch die Gruppen und wir schreiben halt, ich glaube, jeden Tag. Also ja. Ich habe noch nie, glaube ich, einen Tag erlebt, wo wir nicht miteinander geschrieben haben, irgendwie, sei es ein Link, was Lustiges oder halt auch Diskussion oder so. Also das ist echt so ein bisschen so, in Anführungszeichen, meine kleine Wrestling-Familie. Super cool finde ich, ja, und richtig ja, cool finde ich wirklich dabei, wenn ich beispielsweise irgendwie ein Pay-Per-View sehe und zeitgleich jemand anderes das auch guckt und man dann im Chat ist. Das
stimmt.
Macht so Laune, also mir macht das halt so viel Spaß. Wir hängen nicht die ganze Zeit am Handy, aber halt einfach so, wenn dann einer schreibt, what the fuck, und du dann guckst, wow, ja, yeah, what the fuck, und dann hängt man so, hey, oder bei Rumble so von auch nö, und so, das macht mir richtig viel Spaß und, auch generell, so beispielsweise mit Chris hat ja vorher nicht viel zu tun, aber dann trifft man sich auf ein Game-Event, dann da freue ich mich halt auch einfach. Ein bisschen schade finde ich halt für mich, weil ich halt selten auf WXW-Event bin, dass ich da euch persönlich halt seltener sehe. Cool finde ich, dass zum Beispiel dann Kai oft angesprochen wird und generell was bei Headlock einfach noch hinzukam, was ich halt wirklich nicht beachtet habe, ist, ja, dass man mitkriegt, dass das, was man hier macht, gehört wird. Also ich finde wirklich diese Kommentare, Ich lese das halt super gerne. Ich mag das auch, dass mittlerweile so die Stammhörer auch wissen, den Typus einzuschätzen. Und der eine sagt von ja, hier, Shaggy finde ich super toll und oder Kai oder so. Und sowas macht Laune. Also einfach, dass du merkst, ja, das bedeutet auch anderen Leuten was. Oder wenn die dann schreiben, ja, mein Sonntag ist gerettet. Das sind schon Besonderheiten, die man halt nicht unbedingt erwartet hat, zumindest ich nicht.
Ja, also ich würde auch noch ganz kurz so eine Mini-Dankesrede schwingen. Und zwar, was wirklich irgendwie groß durch Headlock in mein Leben gekommen ist, ist jetzt irgendwie WXW, wo ich jetzt ja, also bevor Headlock angefangen hat, war ich, glaube ich, bei insgesamt 0 Shows, also 0 Live-Shows. Dann fing Headlock an und auf einmal war ich bei, ich glaube, ich bin jetzt bei 50 Shows gewesen insgesamt oder sowas. Das ist halt krass. Oder auch jetzt hier bei David, wo wir dann bei WrestleMania war, also wo wir WrestleMania zusammen geguckt haben. Im Endeffekt so, wir kannten uns ja nur vom Reden. Und dann haben wir uns irgendwie privat getroffen. Das war, fand ich super cool. Man hat sich direkt verstanden.
Und es gab Burger.
Genau, und es gab Burger, die sehr, sehr lecker waren. Wo er nicht, die du immer im Podcast gehypt hast und hast unnormal abgeliefert.
5-Star-Match.
Genau. Und auch einer der krassesten Momente, wo ich auch Chris ewig für dankbar sein kann, der dann meiner Freundin, die ja genauso ein großer AJ Styles-Fan ist wie ich, dann als er wegen 2K irgendwie da war, so einen kurzen 10 Sekunden Geburtstagsgruß von AJ besorgt hat, was auch einfach unfassbar ist, also wo ich wirklich auf ewig für dankbar sein werde. Was ich
ist also gut,
wirklich. Nein, das ist wirklich, das war schon krass. Und jetzt auch natürlich dann passend von Tobi die Frage dann mit Team Prost, also sprich mit Dominik, Tobi, Kevin, mit denen ich dann immer zu den WXW-Shows fahre, Hamburg, Dresden, keine Ahnung, überall, dann immer zusammen irgendwie die Chant-Kultur vorantreibe, auch mit teilweise asozialen Chants. Grüße an Olaf. Und natürlich, was David schon gesagt hat, wenn man dann irgendwie Fans bei WXW-Shows trifft oder sowas, was irgendwie ganz komisch ist. Weil im Endeffekt, wir machen ja keine YouTube-Videos, also so unsere Gesichter sind ja weniger bekannt, außer jetzt, man geht auf unsere Seite. Und dann sagen so Leute so, ja ey, du bist doch Kai oder sowas. Und dann werde ich bei einer WWE-Show in Hamburg angesprochen. Dann werde ich bei der WXW angesprochen. Das ist halt super cool, weil es sind immer coole Leute.
Also, aber ich hoffe auch, dass du Headlock-Merchandise trägst dabei.
Ja, aber ich werde halt auch angesprochen, wenn ich kein Headlock-Merch trage.
Das macht mir Sorgen.
Zum Beispiel, bei der WWE-Show hatte ich halt ein AJ-Shirt an. Bei WXW hatte ich jetzt ein WXW-Shirt an. Die Leute sprechen dich halt trotzdem an. Und das ist halt irgendwie cool, weil sie sagen so, ey, du bist doch der Kai von Headlock, so, ich höre euren Podcast. Und dann stehe ich da und rede immer so 5 Minuten mit den Leuten. Und das ist halt immer cool. Und auch wie da, wie Chris gesagt hat, bei Social Media, wenn du die Leute da siehst, sie schreiben dir Kommentare und machen dann irgendwie auch nochmal irgendeinen dummen Witz vom Podcast, nehmen die auf. Also wirklich, ich liebe sowas. Das ist super cool.
Die Bananenwertung hat sich durchgesetzt.
Die Bananenwertung ist einfach so, was als dummer Gag anfing, sagen Leute so, ja und, wie viel Bananen gibt ihr? Also als ernst gemeinte Frage, so, wie viel Bananen würdet ihr dem Event geben? Also da ist so viel fantastischer auch Blödsinn dabei rumgekommen. Also ohne Headlock, da wird echt was fehlen. Das ist halt ein fester Bestandteil von meinem Wochenablauf und Wrestling-Konsum geworden. Ja, damit haben wir es gepackt, die 250. Die coole Runde. Die asoziale Runde vielleicht auch.
Die nicht PG-Runde.
Genau, die TV-14-Runde.
Ja.
Wo auch mal mit Möpsen gesagt wird und auch mal, ne? Da wird kein Blass vor den Mund genommen. Nee, also,
im Podcast werde ich auch nicht so schnell vergessen. Euch, ich muss nämlich seit einer halben Stunde schon kacken.
Ja, also.
Schönen Gruß an Olaf.
Ja, wollte ich sagen, gibt's ein besseres? Also, das ist für mich auch eigentlich ein Schlusswort. So, viel Spaß mit der Kellerkinderrunde. Unser Schlusswort war, ich muss halt eine halbe Stunde kacken. Ich sag, macht's gut. Auf weitere 250.
Macht's gut. Vielen Dank. Gut. Ciao.
Danke. Ciao.
Ja, danke schön, liebe Jungs aus der anderen Leitung, aus der Ferne. Und ihr habt's schon ein bisschen gemerkt da draußen. Wir haben uns ja hier ein bisschen übernommen mit den Fragen-Podcast. Und es war auch diesmal so, dass Chris, David und Kai so ein bisschen in Zeitprobleme gekommen sind und tatsächlich einige Fragen quasi rausschmeißen mussten und schneller abbrechen mussten, als eigentlich geplant war. Und deswegen dachte ich mir, die holen wir aber noch nach. Wir wollen ja hier gerade zum Jubiläum niemand im Regen stehen lassen und haben uns dann gesagt, komm, Shaggy und ich, wir machen Überstunden und legen hier nochmal nach. Und das sind auch 4 WXW-Fragen. Insofern sind wir da, glaube ich, auch eigentlich die geeigneten Kandidaten für. Deswegen begrüße ich noch einmal und schon wieder den Michael Shaggy Schwarz. Wunderschönen guten Tag.
Hallo Olaf, ja, das stimmt nicht ganz, nicht wir haben uns übernommen, sondern ihr habt euch übernommen, aber ich bin liebend gern nochmal eingesprungen und mache Überstunden, wie ich es generell eh in meinem normalen Leben gewohnt bin, Überstunden zu machen. Von daher, lass uns einfach gleich loslegen, weil es sind wirklich interessante Fragen dabei,
ja,
vom die Weg ich noch nicht hier kenne zum Teil, aber ich bin mir ganz sicher bei unseren Hörern, dass da interessante Fragen dabei sind.
Ja, wir haben ja auf jeden Fall einige Fragen noch bekommen, also zum einen hier der Volker hat uns angeschrieben und er fragt auch wieder alles mit WXW-Bezug, was denkt ihr denn über die Entwicklung bei WXW, dass erneut keine DVDs mehr verkauft werden, wisst ihr da genaueres, ich bin da ja etwas oldschool, stelle mir sowas gerne noch ins Regal und finde es schade. Shaggy, WXW hat ja letztens bekannt gegeben, dass man aus Bildrechtegründen quasi keine DVDs mehr verkaufen darf. Das heißt, Much Media hat auch seine DVDs aus dem Sortiment genommen, mehr oder weniger, hat einen großen Ausverkauf gemacht. Eine offizielle Stellungnahme gibt es dazu nicht, abseits dieses Verweises auf den Bildrechtevertrag. Kannst du dir vorstellen, was da passiert ist?
Na, viel mehr kann ich eigentlich auch nicht dazu sagen, aber klar, es ist schade für den Volker, wenn er wirklich Sammler ist, wenn er das gerne ins Regal gestellt hat. Aber seien wir doch mal ehrlich, ich glaube, dass auch die Verkaufszahlen der DVDs jetzt nicht wirklich so berauschend sind in Zeiten von Streaming-Sachen und so weiter. Ich glaube, dass das eigentlich auch ein normaler Schritt ist. Ich meine, klar gibt es immer noch DVDs und Blu-rays, aber der Markt ist doch schon auch deutlich kleiner geworden, weil man heutzutage auch wirklich alles streamen kann. Und von daher ist es schade und die genauen Hintergründe kann ich jetzt hier nicht erläutern, kann ich ja auch nicht genaues zu sagen, aber es ist so, dass es so ist, wie es ist. Man hat es jetzt so bekannt gegeben, von daher schade, aber verständlich. Ich glaube, das wird nur einen kleinen Teil auch der Fans wirklich ärgern.
Ja, ich meine, der Verdacht liegt natürlich nahe, dass das irgendwas mit der Kooperation mit WWE zu tun hat. Ist vorstellbar, ich weiß aber auch nichts. Also von wegen, wisst ihr da genaueres? Nein, ich weiß da auch nichts genaueres. Ich bin genauso klug wie ihr. Ich muss sagen, ich habe mir schon seit längerem keine DVDs mehr gekauft. Also ich habe auch ein bisschen Platzprobleme inzwischen, dank Videospiel-Sammlungsgeschichten und Wrestling-Sammlungsgeschichten. Also ich hatte eigentlich immer die Kerat-DVDs, aber selbst da habe ich jetzt zuletzt lieber auf die Streaming-Dienste und so zurückgegriffen. Entsprechend kann ich verstehen, dass da einige Fans ein bisschen verärgert und auch ein bisschen traurig drüber sind, aber ist dann halt so. Ich bin gespannt, ob da noch eine Lösung gefunden wird, weil wir haben häufiger die Frage auch schon zum Beispiel zu All Elite Wrestling bekommen, wo kriegt man denn DVDs her? Das ist auch noch nicht 100% raus. Also DVDs und Blu-rays sind wohl weiterhin gefragt, zumindest für einen Teil der Zielgruppe. Ist aber ja auch, wie gesagt, da ist Kosten mit verbunden, Streaming ist da ein bisschen einfacher und scheinbar auch überall verbreitet. Gucken wir mal. Dann fragt der Volker noch, und noch eine Frage, denkt ihr, dass Walters und Ilyas Heel-Turn bei Superstars of Wrestling genutzt wird, um den Trennungsschmerz beim endgültigen Abschied Richtung WWE ein bisschen zu verwinden? Ja, erstmal der Heel-Turn, ich fand ihn ja super, muss ich sagen. Ich fand, das war einer der besten Momente bei WXW Superstars of Wrestling. Wer da gern ein bisschen mehr von hören will, kann das natürlich gerne tun. Das haben wir ja für eine kleine Münze haben wir da noch eine Special Review auf Patreon und Steady veröffentlicht. Aber Shaggy, was glaubst du? Glaubst du, man plant hier quasi so die bösen Jungs, die wird eh niemand vermissen?
Naja, das glaube ich natürlich nicht. Also ich meine, heutzutage ist es ja den Fans auch letzten Endes egal, ob sie jetzt, ob ihre Lieblinge wirklich Heels oder Faces sind. Und der Heel-Turn war wirklich großartig, da hast du vollkommen recht. Das würde einen Abschied nicht mindern. Also man wäre trotzdem genauso traurig, wenn es so sein sollte. Aber ich bin mir nicht sicher, ob ein Walter wirklich Fulltime zur WWE gehen würde. Also wir haben da ja schon ein paar Mal drüber geredet. Walter ist die WXW total wichtig, auch am Ilya ist die WXW total wichtig. Walter ist ein großer Teil, ein wichtiger Teil der Entwicklung auch der WXW. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass er sie voll und ganz verlassen würde zugunsten der WWE. Zumal er ja auch immer wieder dasselbiges betont hat.
Ja, und Walter ist eben auch jemand, der sehr heimatverbunden ist. Das muss man auch mal so sagen. Und seine Heimat ist nun mal in Essen, bei Essen und bei seiner, ich glaube, sie sind auch verlobt, wenn ich jetzt derzeit den beiden auf Twitter richtig gefolgt bin, aber ne, seine Verlobten. Also ich glaube auch nicht, dass wir Walter so schnell irgendwo in den USA sehen werden. Ich glaube aber, dass wir ihn da weitaus weniger hier in Deutschland sehen werden. Ich glaube, dass da einfach irgendwann der Schedule zunehmen wird. Und gleiches gilt auch für Ilya natürlich. Also, aber ich glaube nicht, dass man diesen Heel-Turn jetzt gemacht hat, damit wir denken, die Hauptsache, die bösen Jungs sind weg, weil im Endeffekt, wir sind doch alle clever genug und wissen, das sind unsere Jungs. Wir haben gesehen, wie die beiden groß geworden sind. Und wenn die jetzt sagen, Leute, das ist unser letztes Match hier, dann wird es Standing Ovations geben, es wird ein paar Tränen geben. Wir erinnern uns einfach nur daran, als Alexander Wolf oder auch Axel Dieter Junior rübergegangen sind. Bei Axel Dieter Junior habe ich ja selber die ein oder andere Träne verdrückt, als er da am Ende noch seiner Mama gedankt hat und so das Gefühl gehabt, dass die ganze Halle heult. Also, nee, das halte ich für albern.
Ja, aber seien wir auch mal ehrlich, ich meine, das haben wir auch schon oft angesprochen. Klar, es ist ein bisschen arrogant von uns, wenn wir sagen, unsere Jungs sind dann weg und wir sehen sie weniger. Ja. Das sind Wrestler, die sich wirklich ja auch den Hintern aufgerissen haben. Den größter Wunsch und Traum ist es, auch damit wirklich Geld zu verdienen und wichtige Fußstapfen im Wrestling-Business zu hinterlassen. Die beiden haben es geschafft. Die beiden haben jetzt wirklich gute Verträge. Die können davon leben. Die müssen nicht mehr irgendwie ja diesen normalen Plan der WXW mitmachen. Die können sich jetzt mittlerweile ihre Dates auch aussuchen. Das ist doch eine schöne Sache, dass sie das wirklich erreicht haben. Und sie sind ja immer noch da. Also ich freue mich für die Wrestler, die es wirklich schaffen, Fall. Die auch wirklich schaffen, Vollzeit auch und wie auch immer wirklich ordentlich Geld damit zu verdienen. Die haben es verdient. Die haben sehr viel dafür, für unseren Sport, für die WXW getan. Ich freue mich sehr für die beiden und ja. Für alle anderen, die es auch schaffen werden.
Genau, und da kann man eben auch dann stolz drauf sein in dem Moment. Und das, wie gesagt, das ist das, was die jetzt da mit dem Heel-Turn gemacht haben, ist die Rolle, das ist der Charakter. Man geht da so ein bisschen natürlich mit dem Flow, was ja auch absolut richtig ist. Und auch gerade in Ilya braucht er auch eine neue Ausrichtung und kann jetzt hier auch ein bisschen seine Mic-Skills mal ein bisschen auf andere Art und Weise zeigen. Und sobald, also selbst wenn es da diesen Abschied geben sollte, dann ist das so und ich glaube, dann können wir einfach stolz darauf sein, was die beiden hier geleistet haben und was die beiden auch mit aufgebaut haben und was sie uns für tolle Momente beschert haben. Und ich glaube nicht, dass da jemand im Groll irgendwas sagen würde. So, weiter geht's. Auch passend dazu, der Manuel fragt auch via Facebook, wir stellen uns mal vor, WXW, nee, machen wir erstmal die andere Frage hiermit, das passt viel besser eigentlich. Wie seht ihr die aktuellen Geschehnisse um das Stable Imperium bei NXT UK? Ist das nur ein Abklatsch von Ringkampf? Wird Imperium bei WWE groß rauskommen, weil es sowas in der WXW schon mal gab? Ja, Shaggy, was meinst du? Ringkampf à la WWE?
Ja, Abklatsch ist natürlich ein hartes Wort, aber die WWE ist ja auch nicht doof. Die weiß, dass es ein Stable war, ein Gimmick war, was auch funktioniert hat, was wirklich gut funktioniert. Und es bereichert ja auch die NXT UK-Shows enorm. Also ich jetzt gerade die letzten Wochen haben mich mehr zum Einschalten gebracht als davor. Ich verfolge das NXT UK-Produkt nicht so richtig. Aber ich habe mich gefreut für die Jungs und ich finde, die passen ja auch gut zusammen. Und ich meine, es ist ja nicht das identische Stable. Aber klar, so von der Charaktereinstellung und von der Einstellung zum Wrestling, zum Business und wie sie auch das Interview gegeben haben, wirken sie schon sehr ringkampfnah. Und warum soll man nicht was Gutes nutzen, wenn man damit auch noch ordentlich Geld verdienen kann? Ich meine, Ringkampf ist ein geiles Gimmick, ist ein geiles Stable. Ich finde es jetzt nicht verwerflich von der WWE, dieses Stable auch so auf Art und Weise zu nutzen, weil es ja eben auch mit Sicherheit funktioniert.
Genau, und wenn man sich mal den Markt von NXT UK anschaut, dann ist es ja auch einfach so, dass das quasi eine große Schnittmenge zu Progress, zu WXW und zu anderen europäischen Promotions hat, was die Zuschauer angeht. Und entsprechend, klar, wird man da ein bisschen davon profitieren. Man deutet das natürlich so ein bisschen um. Man hat die Konstellation ein bisschen geändert mit dem eigenen Talent. Ne, leider kein Timothy Thatcher, immer noch nicht. Auch kein Veit Müller oder sonst irgendwas. Aber warum soll man denn davon nicht profitieren? Das hat gut funktioniert. Die Jungs kennen sich seit Jahrzehnten teils. Also warum nicht? Also für mich passt das und man ist da einfach clever und nutzt einfach die Beziehung und diese Geschichte der Leute. Das will man doch heutzutage im Endeffekt auch. Das ist ja auch das, was wir ja auch wollen. Bei mir ist es genau übrigens genauso wie bei dir, Shaggy. Also ich habe jetzt, das hat dafür gesorgt, dass ich jetzt die letzten Wochen wieder NXT UK geschaut habe. Generell auch seitdem Walter dabei ist, weil ich bin ein großer Fan von ihm, das ist ja, glaube ich, auch allseits bekannt, verfolge ich das NXT-Produkt wieder deutlich mehr, als das davor gewesen ist. Ist nun mal so. Und da auch ein Pete Dunne und so. Es war super, aber für mich ist da mehr Emotion bei Walter einfach. Und das interessiert mich einfach. Und ich habe das auch zuletzt gerne zugeschaut. Also ja, man profitiert davon, man baut darauf auf. Abklatsch ist, glaube ich, ein bisschen zu viel gesagt. Und ich wäre immer noch dafür, dass wir dann bei NXT TakeOver Wargames einfach mal Imperium gegen Undisputed Era sehen. Was meinst du?
Ja, würde ich sofort unterstreichen. würde ich wirklich, wirklich gerne sehen.
So, und dann hat der Manuel noch gefragt, wir stellen uns mal vor, WXW hätte einen Sponsor, der viel Geld in das Produkt steckt und einen guten TV-Deal mit einem anderen deutschen Sender. Könnten sie den wrestlerischen Standard halten und mit ihrem Produkt gute Zuschauerzahlen ziehen? Ist das Utopie oder glaubt ihr, WXW hätte dann im kreativen Bereich Probleme wöchentlich abzuliefern? Eine sehr umfassende Frage, die die Kreativität, Booking, Talent und TV abdeckt, Shaggy.
Ja, also sagen wir es mal so, Sponsor wird schwierig zu finden sein, glaube ich. Erstmal so ein Hauptsponsor, der wirklich sowas finanzieren würde. Weil wir haben es jetzt schon oft gesagt, Wrestling in Deutschland eigentlich immer noch Nischenprodukt ist. Deutsches Wrestling in Deutschland ist noch ein weitaus größeres Nischenprodukt, als es jetzt WWE wäre zum Beispiel. Von daher wird es auf jeden Fall schwer, da einen Sponsor zu finden. Was die Kreativität angeht, ich vertraue dem Kreativteam aktuell sehr. Ich kenne die auch alle ganz gut. Die machen schon gute Arbeit, die haben es nicht leicht. Aufgrund der Vertragssituation sicherlich von anderen Wrestlern, die jetzt nicht mehr so oft da sind, Walter Ilja, die wir angesprochen haben, auch von Verletzungspech, das man immer wieder hatte. Da muss man irgendwie immer mal schauen, wie man das macht, aber die machen ihre Arbeit doch schon ganz gut. Das Fehlen von Shotgun macht sich sicherlich da bemerkbar, dass es schwieriger ist, dem Produkt zu folgen. Der Meinung bin ich auch, aber da will die WXW jetzt auch neue Schritte einleiten, wie ich gehört habe. Von daher wird man da sicherlich wieder gute Wege gehen. Also dem Kreativteam traue ich zu, eine wöchentliche Show meinetwegen von einer Stunde oder so locker, eine gute, interessante Show auf die Beine zu stellen. Die Frage ist, ob sich ein Fernsehsender finden würde, weil das ist wieder ein anderes Thema. Wie gesagt, es ist ein Nischenprodukt, es ist eine kleine Blase. Die WXW hat ihren großen Shows 1500 Zuschauer gehabt. Das ist schon eine ganze, ganze Menge. Aber ich glaube nicht, dass jetzt irgendwie plötzlich 50.000 Menschen einschalten würden, wenn irgendwo die WXW auf RTL Nitro oder laufen würde oder wie auch immer. Also das wird schwierig sein.
Ja, das glaube ich eben auch. Ich glaube, der einzige Sponsor, mit dem WXW eine Reichweite erzeugen könnte, die etwas an Relevanz hätte, wäre WWE. Sage ich mal ganz ehrlich. Ich glaube, wenn WWE sagen würde, komm, wir sind bereit, in WXW zu investieren, vielleicht dann auch unter der Flagge WWE in irgendeiner Art und Weise. Ich glaube, das wäre möglich, dass man da den Mass-Appeal erreicht, auch mit der Pressearbeit. Da gehört ja auch noch einiges mehr zu. Es reicht ja nicht, dass du einfach eine TV-Show machst und du schmeißt es einfach mal auf einen TV-Sender. Das ist ja, niemand interessiert ein Produkt, wenn es nicht publik gemacht wird. Also du musst ja dann auch Pressearbeit machen, musst Medienarbeit machen und so weiter und so fort. Das gehört ja alles mit dazu. Deswegen, wenn du jetzt einfach sagen würdest, hier, wir lassen jetzt einfach mal das 16 Carat irgendwo auf einem TV-Sender laufen. Da kann ich dir sagen, es wird kein Arsch gucken. Selbst wenn das zu einer guten Sendezeit läuft, wird das im Vergleich zum übrigen Programm abstinken. Also jetzt mal angenommen, keine Ahnung, Pro7 denkt sich, wir übertragen das 16 Carat. Klar würden das einige Leute schauen, absolut. Aber ich glaube, das wäre ein im Vergleich zu dem übrigen Programm, was man da sonst abliefert, wäre das deutlich weniger, sagen wir es mal so.
Ja gut, aber ProSieben würde das ja nicht zeigen ohne eine ordentliche Marketingkampagne.
Aber trotzdem, es würde ja auch A nicht ins Sendekonzept passen und so weiter und so fort. Also
es würde aber das Niveau des Programms deutlich erhöhen.
Ja, wahrscheinlich. Aber egal wie, also ich glaube, da muss man kleinere Schritte gehen. Deswegen, ich glaube, das ist Utopie, muss man sozusagen. Ich glaube, wenn, dann muss das unter einer großen Flagge laufen. Und diese große Flagge würde in dem Bereich WWE laufen, die da auch ein bisschen die Werbetrommel rühren könnte. Ansonsten glaube ich nicht, dass wir hier in Deutschland einen Großindustriellen hätten, der einfach mal sagen würde, so, ich schmeiß jetzt da ein paar Millionen Euro irgendwie in den Pott, damit sich das lohnt. Sehe ich nicht. Und aus dem kreativen Gesichtspunkt glaube ich auch, dass man dann da zulegen müsste, weil das Produzieren einer professionellen TV-Show auch nochmal was anderes ist als eine halbe Stunde oder eine Dreiviertelstunde Shotgun. Ich glaube, fürs TV musst du nochmal mehr drauflegen und da bräuchte man auch Leute, die sich mit dem Medium TV wirklich auskennen. Und ohne jetzt da den Beteiligten zu nahe treten zu wollen, die machen ja da wirklich was im Wrestling-Bereich ist. Das hat sich ja auch alles in letzter Zeit entwickelt, auch gerade was Schnitt angeht, Trailer angeht und so weiter und so fort. Aber ich glaube, da brauchst du jemand, der wirklich viel Erfahrung hat, weil nur für eine Wrestling-Audience was zu machen, ist was ganz anderes als für eine Mainstream-TV-Audience. Oder wie siehst du das, Shaggy?
Natürlich müsste man das Team aufstocken. Also mit dem aktuellen Team ist sowas auch gar nicht möglich. Nicht nur im kreativen Bereich, sondern auch im produktionstechnischen Bereich. Also genau. Das ist ein sehr, sehr kleines Team. Das ist es immer noch. Das Team ist ja jetzt nicht gewachsen. Im Gegenteil, das ist vielleicht enger zusammengewachsen, das mag sein, aber es ist nicht quantitativ gewachsen. Von daher müsste man das definitiv in allen Bereichen aufstocken, sonst wäre sowas auch überhaupt gar nicht möglich. Aber ich traue es ihnen auf jeden Fall zu. Das Know-how und das Wissen haben die.
Ja, vielleicht, wie gesagt, auch da Berater, ne, mehr.
Die braucht man, klar. Spezialisten, wie gesagt, die sich mehr im Fernsehen auskennen und so weiter, die müsste man auf jeden Fall dazu holen. Das ist verständlich. Aber so die Kernkompetenz, die ist definitiv vorhanden.
Ja, im Grunde ja. Ich meine, zum Beispiel Katja Pilz hat ja, meine ich, auch vorher bei Sport 1 gearbeitet, bei Sky, ich weiß nicht mehr, auf jeden Fall da irgendwo in der Richtung. Also von daher, da ist schon, Wissen ist da, aber ich glaube, man müsste da einfach deutlich mehr aufstocken, weil das einfach, ja, es ist einfach viel, viel mehr Arbeit, als das jetzt aktuell der Fall wäre. Und wir wissen, dass aktuell da schon ordentlich gerudert teilweise wird. Es ist nun mal so, es ist eine kleine Promotion und da muss man einfach abwarten, wie sich das weiterentwickelt. Aber ich sehe da noch nicht, dass das da jetzt den nächsten großen Schritt gehen wird. Ich meine, GWF hatte zuletzt irgendwelche Gespräche und solche Sachen. Es gibt TV-Tapings, mal schauen, wie das läuft. Müssen wir einfach mal sehen, aber das Gute ist ja, es gibt ja Entwicklung auf dem Markt und ich glaube, das ist das Spannende und damit können wir auch einfach hier den Punkt abschließen, denke ich mal. Und das war auch dann zugleich schon die letzte Frage, Shaggy. Damit haben wir unsere kleine Überlänge hier, unsere kleine Verlängerung des 250 Fragen-Podcasts hier gut hinter uns gebracht, würde ich sagen, oder?
Das ist schön, da haben wir bestimmt auch ein bisschen Qualität noch hinter die anderen Jungs gebracht. Ich hoffe, die hören das nicht so weit. Von daher kann man das auch mal machen. Also von daher, klar, wenn es war ja wirklich, wie du es gesagt hast, Zeitmangel. Das Problem ist, die hatten keine Zeit mehr und da haben wir die Fragen einfach noch dran gehängt. Passt ja auch ganz gut, weil ich glaube, wir beide, ja gut, Kai natürlich auch, sind ja auch schon die größten WXW-Kenner. Von daher passt das auch, dass wir das jetzt auch noch beantwortet haben.
Genau das. Wir wollten das einfach nicht irgendwie da so stehen lassen und wir wollten auch nicht, dass sich da irgendjemand weiß nicht, benachteiligt fühlt oder sonst irgendwas, gerade zum großen Jubiläum. Möchten wir es natürlich nicht, deswegen haben wir die Fragen von Volker und von Manuel hier noch mit reingenommen.
Eben, wir freuen uns über jeden Hörer und uns war es auch wichtig, dass wir wirklich alle Fragen, weil wir genau. Auch ja gerade zu den Fragen aufgerufen haben, alle Fragen abarbeiten können, in Anführungsstrichen, dass wir alle Fragen beantworten können. Das haben wir sehr, sehr gerne gemacht und deswegen wollten wir auch unbedingt die letzten 4 Fragen, die es zeitlich nicht mehr in den normalen Podcast geschafft haben, auch unbedingt noch beantworten. Das war uns wichtig und ich hoffe, euch ist das auch wichtig und ihr freut euch darüber.
Genau so ist das. In dem Sinne, Shaggy, wir können nochmal Dankeschön sagen hier an alle, die uns bis jetzt hierhin zugehört haben, die uns unterstützen auf Patreon und auf Steady, die einfach noch mehr Headlock haben wollen. Ich glaube, mehr als Danke kann man, glaube ich, angesichts der 250 nicht sagen, oder?
Das ist richtig und ich möchte gerne noch etwas anderes sagen. Ich habe was vorbereitet, hier auf dem Zettel aufgeschrieben. Moment, ich muss den kurz aufmachen. Da steht drauf, vielen Dank.
Sehr schön. Nein, nochmal hier an der Stelle ganz offiziell Dankeschön an alle, die dabei sind, an das ganze Team, dass wir hier sowas wirklich auf die Beine gestellt haben, dass wir uns noch immer verstehen, zumindest meistens, und dass wir einfach Spaß am Wrestling haben. Und ich glaube, das verbindet uns alle hier hinter Mikrofon mit euch da draußen an den Kopfhörern oder Lautsprechern oder wie ihr auch immer uns immer hört. Mehr bleibt mir gar nichts dazu sagen. Ich sage einfach nochmal ein Dankeschön und in dem Sinne, nächste Woche geht's weiter mit der Review zu Stomping Grounds und schaut auch ansonsten natürlich bei uns auf allen Kanälen vorbei. Da gibt's noch einiges hier anlässlich der Jubiläumswoche. Also wir werden euch da ordentlich mit Content versorgen. In dem Sinne, Dankeschön, Shaggy, für die Verlängerung hier.
Sehr gerne und ich freue mich sehr auf die nächsten 250 Episoden von Headlock und die wird es geben, ich bin mir ganz, ganz sicher und hoffentlich sind wir alle auch noch dabei und ihr hören uns die nächsten 250 Folgen an und in der 500. Folge gibt es wieder ein großes Jubiläums-Special, hoffentlich auch mit uns beiden.
Ja, dann geht es dann um die Weltherrschaft, ne? Weil das ist ja unser erklärtes Ziel, die Weltherrschaft und der Wrestling-Podcast oder so. Egal wie, Dankeschön an euch da draußen fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal, macht's gut, bis dahin, tschüss!
Headlock, der Pro Wrestling Podcast.